Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Der Florian ist ein Läufer. Ich fange gerade erst damit an, beziehungsweise habe ich letztes Jahr erst damit angefangen. Und ich bin gestern nach 2,5 Monaten das erste Mal wieder gelaufen. Das letzte Mal, als ich gelaufen bin, habe ich 15 Minuten am Stück ganz locker durchgehalten. Gestern bin ich nach 5 Minuten fast zusammengebrochen. Ist das normal? Du hast doch da empirische...
Also, jein. Also, ich kann von meiner persönlichen Erfahrung, wie gesagt, wenn du das überhaupt nicht gewohnt bist, klar, dann, wenn du eine Pause machst, dann dauert es am Anfang lange. Aber das kommt auch wieder schnell. Aber du erinnerst dich vielleicht, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass heftiges, zu viel Joggen genauso schlecht ist, wie überhaupt nichts machen. Das war diese Studie aus Dänemark.
Das ist uns aber auch in den Kommentaren gut zerlegt worden, ne?
Genau, das habe ich dann erst danach gelesen. Ich habe wirklich unmittelbar danach, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, bin ich noch ein bisschen spazieren gegangen und habe mir Podcasts angehört. Und es gibt einen großartigen Podcast von der BBC, der heißt More or Less. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Es ist von Tim Harford, das ist so ein Wirtschaftsjournalist. Und der sucht sich immer aus den Nachrichten irgendwelche Geschichten mit irgendwelchen Zahlen, Statistiken drin. Ich meine, bisschen Großbritannien-lastig natürlich, aber generell auch Statistiken, Zahlen, die halt irgendwie überall in den Weltnachrichten vorkommen. Mhm. Und schaut danach, macht das Sinn, was da erzählt wird? Ist das eine sinnvolle Statistik? Da ging es irgendwie, keine Ahnung, über irgendwelche Wahlprognosen oder irgendwie Ebola-Ausbreitungsraten. Ich meine, alle Zahlen, Statistiken, die so in den Nachrichten vorkommen, die werden da halt irgendwie wöchentlich in diesem More-or-Less-Podcast halt irgendwie überprüft, erklärt, die Statistiken aufgedröselt und so weiter. Also wirklich eine sehr, sehr coole Sache, die es auch auf Deutsch geben sollte eigentlich. Mhm. Und eben in exakt der Folge, die ich exakt nach unserer Aufnahme gehört habe, haben die diese Statistik da eben auseinandergenommen und dann eben erklärt, dass es eben im Prinzip die Daten die Aussage nicht hergeben, weil es zwar anfänglich sehr viele Jogger waren, über 1000 glaube ich oder sowas, die drin hatten in der Statistik, aber eben dann durch diese einzelnen Gruppen, die sie aufgespalten haben, am Ende viel zu wenig übrig geblieben sind. Mhm. Das heißt, also es war noch in dieser Gruppe der wirklich der heftigen Jogger oder wie die genannt worden ist, waren 36 Leute, von denen eben 2 dann gestorben sind. Oi. Und keiner halt irgendwie, es gab halt irgendwie keine Möglichkeit, wirklich, vielleicht sind die wirklich irgendwie gestolpert und haben sich das Genick gebrochen, ja. Also das war, wie gesagt, man kann halt nicht sagen, ob da jetzt wirklich das eine auf das andere zurückzuführen ist.
Das ist halt eigentlich was, also daran merkt man ja auch, welcher Quellen wir uns bedienen. Das heißt, wir nehmen ja schon vorfiltrierte Informationen, meistens vorfiltrierte Informationen, weil wir ja auch die ganz normalen, Medien durchstöbern für das Zeug, worüber wir uns hier unterhalten. Und eigentlich müsste man ja von Journalisten, die ja für sich eine gesellschaftliche Sonderstellung reklamieren, erwarten können, dass ihnen sowas nicht passiert. Dass solche Meldungen nicht veröffentlicht werden, beziehungsweise wenn sie veröffentlicht werden, dass dabei steht hier, Achtung, das ist äußerst fragwürdig, was die hier behaupten.
Genau, also da gibt's auch vom NHS, also das National Health Service in Großbritannien, die haben da auch einen sehr, sehr langen Artikel drüber geschrieben, den können wir dann auch verlinken. Und die haben auch gesagt, im Prinzip sollte eigentlich jede Schlagzeile der Form, zu viel X ist schlecht für sie, sollte eigentlich nicht stattfinden, weil zu viel ist die Definition von schlecht, ja. Wenn zu viel von allem schlecht für dich, weil sonst wäre es nicht zu viel, ja. Also insofern sollten diese Schlagzeilen sowieso nicht stattfinden. Und wir können das verlinken. Also die haben die Statistik hier wirklich bis ins letzte Detail auseinandergenommen. Und ja, also da darfst du dich ruhig weiter anstrengen.
Aber ich habe auch mit großem Amüsement die Kommentare zur Kenntnis genommen. Das finde ich halt ganz geil irgendwie an unserer Sendung, dass wenn wir mal Mist erzählen, dass dann auch tatsächlich immer wieder Leute kommen, die sagen, ja, Mist erzählt. Finde ich super. Und vor allen Dingen, die wirklich fast ausschließlich in ordentlichem Umgangston, freundlich und gesittet daherkommen und nicht rumpöbeln, Lügen-Podcast oder irgendwie sowas.
Gibt es eigentlich Lügen-Podcasts?
Weiß ich nicht, können wir mal einen machen. Aber den Crowdfunden wir dann.
Die Domain sicher, Lügen-Podcast. Das wird einfach cool.
Schummelfunk, sagte mal ein Kollege beim Radio. Wir wären der Schummelfunk.
Ja, nee, wenn ein Lügen-Podcast, das kann man viel besser skandieren als Schummelfunk. Ja.
Also das sollte jetzt quasi eine durch die Hintertür eine Verbeugung vor unseren Kommentatoren oder meinen Kommentatoren auf vrint.de oder unseren Kommentatoren auf meinem Blog, nennen wir es mal so, eine Verbeugung davor sein. Ich finde das prima, wie ihr sowohl miteinander als auch mit uns umgeht. 10% Ausfall, würde ich sagen, sind dabei. Also wirklich Pöbler oder Vollidioten oder sonst irgendwie was. Und selbst da ist es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, da ist jemand, der hat so was Substanzielles beizutragen, aber er ist halt einfach so sozial inkompetent, dass er sich permanent im Ton vergreift.
Und das kenne ich auch.
Und diese Leute furze ich dann regelrecht an. Also ich gehe da auch sofort auf 180. Da habe ich irgendwie so einen Schalter bei mir, wo ich sofort laut werde, sage, hau ab! Gewöhn dir einen anderen Ton an oder hau ab! Und der Effekt davon ist nicht immer, aber manchmal tatsächlich so ein, ja, alles klar, ey, Entschuldigung, da habe ich mich im Ton vergriffen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass. Und das finde ich schon ganz cool. Also ich habe da tolle Kommentatoren, muss ich echt mal sagen.
Ja, also kann ich von meinem Blog auch noch sagen, der Großteil ist auch recht in Ordnung. Aber ja, das sind halt auch viele, viele Spinner sind auch dabei.
Also, hast du? Gibt's natürlich auch. Ich weiß, hast, ich hab das Facebook-Posting von der Stiftung Warentest zum Impfen? Nee, hast du das mitgekriegt, wo du Spinner sagst? Alter Vater, das sind schon, also es ist zwar erst Februar, aber die Stiftung Warentest, also das Community-Management der Stiftung Warentest, sind die Helden der Arbeit 2015. Die haben halt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ursprungsartikel war, irgendwas zum Impfen halt. Ne? Also ganz normale Erkenntnisse zum Thema Impfen. Und dann schlagen ja diese ganzen Spinner da auf und verzapfen ihren Scheiß von wegen, ne, alles tödlich und man impfen ist ja gar nicht und Kinderkrankheiten sind ja gar nicht schlimm und was sie alles für einen Quatsch erzählen. Und die haben sich, die Stiftung Warentest, haben sich die Mühe gemacht, praktisch jedes dieser hirnrissigen Wohlstandsmaden-Argumente einfach mit einem Beleg zu entkräften und noch ein Beleg und noch ein Beleg. Und die Spacken, die hören dann ja nicht auf, also das sind ja Verschwörungstheoretiker, die hören dann ja nicht auf, das ist ja für die, ist das denn alles nur, ihr gehört ja auch dazu und sonst was. Die haben, du musst es dir angucken. Ich guck mal, ob ich das finde und verlinke es in den Shownotes. Das ist, ich habe gedacht, wow, Stiftung Warentest. Die mit einer stoischen Ruhe immer wieder geantwortet, immer wieder. Und dann postet einer irgendwelche Links zu irgendwelchen ESO-Seiten oder so. Und die schmeißen die natürlich aus ihrem Kommentarstrang raus. Und dann beschweren sich die Leute.
Zensur,
genau. Das ist ein so geiles Lehrstück, diese Facebook-Nummer. Super. Herrlich, herrlich, herrlich.
Ja, also die Zensur wird gerade auch wieder, so ein alter Artikel von mir, wird bei mir im Blog wieder diskutiert, was ich auch mit einer, da wird's ganz absurd, das heißt irgendwie, also dass dann irgendwie, das ist nicht der Schuld, der irgendwie was Schlimmes schreibt über den anderen, sondern der darauf reinfällt, was der Schlimme geschrieben hat. Das heißt, es sollte der bestraft werden, der auf die falsche Information reinfällt und nicht der sie geschrieben hat, weswegen man, alles, was irgendwer irgendwo schreibt, nicht löschen darf, weil es ja nicht schlimm ist, sondern nur dann schlimm ist, wenn du drauf reinfällst und dann bist du selber schuld oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hä? Also es gibt dazu, habe ich auch nicht verstanden.
Ach so, okay.
Aber wollen wir noch über anderes Thema sprechen, wo Leute sich ständig irgendwie über alles aufregen und was in den Medien gerade gehypt wird? Diese Mars One-Geschichte
hier Mars auch noch One.
Ausbreiten oder
wollen ja, bitte, wir das lassen? Neues. Nee, ich finde ja immer, wir fangen ja immer an mit Neues aus dem Universum, weil da kümmere ich mich nicht drum, weil ich mir denke, ja, Florian kümmert sich eher ums Universum.
Ja, ich weiß nicht, ob es dann nicht redundant, aber gut,
das ist mir doch egal.
Ich habe in meinem Blog kürzlich, weil jetzt wenn die Mars One, du weißt, was Mars One ist?
Das war diese privat finanzierte
noch nicht privat finanziert. Es ist quasi, im Wesentlichen geht es darum, das ist eine niederländische Stiftung von irgendeiner Marketingfirma und
ja, das war doch dieses Himmelfahrtskommando zum Mars.
Die wollen Menschen zum Mars bringen und da konnte sich irgendwie jeder bewerben. Du musstest irgendwie, ich glaube, älter als 18 sein, gesund und Englisch können. Das waren alle Voraussetzungen, die du erfüllen musstest. Dann angeblich laut Angaben dieser Stiftung haben sich da über 200.000 Leute gemeldet und dann gab es irgendwie noch so ein paar Fragerunden und dann wurde das halt immer weiter reduziert und jetzt vor kurzem haben sie die letzten 100 Kandidaten ausgewählt und das war natürlich dann wieder irgendwie anders für die Medien, das wieder alles zu schreiben. Da waren auch noch irgendwie zwei Deutsche waren noch drunter und ein Österreicher und ich glaube ein Schweizer und dann in den entsprechenden deutschen, österreichischen und Schweizer Medien haben die halt dann die Typen da alle interviewt und entsprechende Geschichten drüber gemacht und alle halt immer so unter dem Aspekt, ja und hier die großen mutigen Visionäre, die da irgendwie ihr Leben aufgeben, um zum Mars zu fliegen und was wie die sich forschen alles, aber so richtig mal irgendwie auch wieder nachgefragt, funktioniert das überhaupt? Hat irgendwie kaum jemand. Und ich habe schon früher mal auch ein bisschen so nebenbei über das Mars-One-Ding geschrieben und gesagt, ja, das wird halt nichts, das kann nichts werden. Ja. Und angesichts dieses aktuellen Medienhypes habe ich halt in meinem Blog nochmal ausführlich jetzt drüber geschrieben, unter dem Titel Mars One wird scheitern, was dann natürlich auch von den ganzen Tech-Freaks ein bisschen, das ist ja das Problem, was ich bei Mars One habe. es ist natürlich, ich bin absoluter Befürworter der bemannten Raumfahrt. Ich finde es großartig, dass Menschen irgendwie immer noch irgendwie Visionen und Träume haben, den Mars erreichen wollen, Sonnensystem fliegen wollen. Hm. Das ist alles wirklich wunderbar und es braucht auch durchaus Aktionen, wo man halt diese Begeisterung, diese Faszination kanalisieren kann, nutzen kann. Also ich meine, du sagst den Menschen im Prinzip, dass, wenn das wirklich stimmt mit den 200.000 Leuten, die sich da angemeldet haben, ich meine, 200.000 Leute waren so sehr begeistert von diesem Traum, ins All zu fliegen, dass sie quasi wirklich buchstäblich ihr eigenes Leben dafür hergeben wollen. Ja, also da ist jede Menge Faszination und das ist eben genau das Problem, weil Mars One, das ist von Anfang an, also das kann, diese Mission kann nur scheitern, ja. So wie die geplant ist, so wie die gemacht ist, die kann nur scheitern. Und das heißt, du hast dann am Ende eben nicht Menschen, die ganzen Menschen, die diesen Traum träumen, sind am Ende alle zwangsläufig enttäuscht. Die Öffentlichkeit, die da jetzt von den Medien so hochgehypt wird auf diese Mission, ist enttäuscht. Und alle anderen, die vielleicht mit vernünftigeren Konzepten nachkommen, die haben es dann umso schwerer.
Das der Krautreporter-Effekt.
Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt du brauchst dir nur anschauen die Statistik, ja, wie die bisherigen Mars-Missionen gelaufen sind. Ja, bisher haben 15 Landungen sind versuchbar auf dem Mars, unbemannte von allen möglichen Raumfahrzeugen. Ja, davon waren 8 erfolgreich, ja, 53%. Und insgesamt, wenn man alle Missionen zusammennimmt, die zum Mars geflogen sind, also auch irgendwie Orbiter, Umlauf, Satelliten und so weiter, dann sind insgesamt 51% erfolgreich gewesen.
Das ist nicht viel.
Die einzige Agentur, die es geschafft hat, überhaupt was auf dem Mars sicher zu landen, war die NASA, ja. Die Russen, beziehungsweise früher die Sowjets, haben es auch probiert. Ist alles gescheitert, bis auf eine Sonde, Mars 3 war das, glaube ich. Die hat 15 Sekunden lang gesendet, dann war sie tot. Und die Briten haben es anscheinend jetzt haben wir es auch erst vor kurzem rausgefunden, die haben ja 2003, hat Großbritannien alleine eine Sonde zum Mars geschickt, die landen sollte. Und die ist halt irgendwie abgekoppelt und dann hat man nie wieder was von ihr gehört. Und alle gingen davon aus, dass die halt irgendwie gestorben ist. Mhm. Und jetzt hat man dann auf Bildern gefunden, dass die anscheinend tatsächlich sicher aufgesetzt ist auf der Marsoberfläche, aber dann halt danach nichts mehr gemacht hat. Ja, also die einzigen, die es geschafft haben, irgendwas auf dem Mars zu schicken, zu landen, sicher zu landen, war die NASA. Mhm. Und selbst da hat es nur knapp die Hälfte der Fälle gereicht. Also es ist wahnsinnig schwierig, zum Mars zu kommen und am Mars was zu landen.
Ich wollte gerade sagen, zum Mars zu kommen dürfte trivial sein, da was zu landen ist wahrscheinlich
das Problem. Ja, wie gesagt, also auch generell von den Mars-Missionen, alle Mars-Missionen 53%.
Alle Mars-Missionen, also auch die Orbiter-Missionen.
Genau, ja. Okay. Also wie gesagt, es ist schwierig und dieses Mars-One-Dingens, das will ja nicht einfach nur irgendwie so einen kleinen Rover da hinschicken oder einen Satelliten, die müssen jetzt irgendwie
ein halbes Dutzend
irgendwie Vorab-Missionen, die da irgendwelche Habitate da alle runterschaffen und so weiter. Also das wäre quasi so viel Missionen zum Mars, wie bis jetzt in der ganzen Geschichte der Raumfahrt irgendwie durchgeführt worden sind. Ja, also das kostet wahnsinnig viel Geld, das kostet wahnsinnig viel Know-how, Wissenschaft, das muss man irgendwie alles machen. Und der Zeitplan ist ja, laut diesem Zeitplan sollten jetzt schon irgendwelche Trainingshabitate für diese 100 Leute da irgendwie auf der Erde errichtet werden. Keine Ahnung, auf dem Papier. Sollten auch irgendwie eine irgendwo in der Zivilisation, eine irgendwo in der arktischen Wildnis oder sowas. 2018 soll schon ein Satellit zum Mars fliegen, danach ein Rover zum Mars, um da mal irgendwie alles anzuschauen und so weiter. Da müsste man auch schon mal längst irgendwelche Leute beauftragen, irgendwelche Sachen bauen. Und wenn man sich da jetzt die aktuellen Meldungen anschaut, sieht man auch, okay, Mars One, die haben anscheinend gar nicht vor, sowas zu bauen. Ja, also die Aufträge, die da irgendwie vergeben, schon vor ein paar Jahren irgendwie so probehalber vergeben worden sind, die sind alle nicht verlängert worden. Also da geht's nicht darum. Es geht halt wirklich darum, die wollen halt diese Fernsehshow machen, dieses riesen Big Brother, mit Ende Mol zusammen sind die schon geplant, wollen halt diese riesen Fernsehshow machen, mit der sie halt irgendwie angeblich 6 Milliarden Euro einnehmen wollen, die das dann alles finanzieren soll, was auch viel zu wenig ist für so eine Mission. Also wie gesagt, das die Mars One, das ist eine reine PR-Aktion. Die wollen, da wird nicht effektiv daran gearbeitet, zum Mars zu fliegen, da wird halt nur daran gearbeitet, möglichst viel irgendwie PR zu machen. Verstehe. Und
nicht sowas wie SpaceX, die ja dann auch tatsächlich ein Produkt hatten, das SpaceX, einsetzbar war oder ist.
SpaceX soll ja dann, glaube ich, irgendwie auch irgendwie für Mars One arbeiten und so weiter. Ich meine, SpaceX, die haben halt Produkte, die sind dann eine vernünftige Firma, eine private Weltraumfirma, die haben ja auch Aufträge und alles. Aber Mars One, das ist halt das Problem. Mars One ist halt etwas, die Faszination der Menschen für das Universum wird hier missbraucht. Ja. Und das ist halt das große Problem an der Sache. Und Das sind da wirklich so diese ganzen Science-Fiction-Fans, die halt wirklich schon wirklich ihr Leben lang davon träumen, mal irgendwie ins Weltall zu fliegen. Das sind genau die, die halt irgendwie dann auch der meinen Blog lesen, die Bücher über Astronomie lesen, sich solche Podcasts anhören, also die ganzen Technik-, Weltraum-, zukunftsinteressierten Menschen. Und die sich jetzt dann wirklich, ich meine, brauchst du nur angucken, sind jetzt in den letzten Tagen ständig irgendwelche Dokus gelaufen über diese Marsfahrer. Das sind Leute, die sind so extrem von dieser Sache überzeugt. Ich meine, die haben kleine Kinder, die sagen ihren Kindern, in 10 Jahren, wenn ich zum Mars fliege, dann siehst du mich das letzte Mal. Und die opfern wirklich, sind bereit, ihr ganzes Leben zu opfern. Und die leben auch schon so, als würden sie das bald tun. Und
das ist halt ein bisschen bescheuert, ne?
Das ist sowieso, ich meine, rein von den ganzen technischen Problemen, finanziellen Problemen und dem fehlenden Forschungsknow-how und allem mal abgesehen, ist die Mission natürlich auch irgendwie ethisch-moralisch völlig absurd, ja.
Das wäre dann das Nächste, das wäre aber eine interessante Diskussion über sowas wie Menschenwürde beispielsweise.
Also. Ja. Das Ding ist ja, wenn das irgendwie so geplant wäre, dass das hier eine dauerhafte Kolonie auf dem Mars werden soll oder sowas. Ja, weil da brauchst du halt mehr als die paar Leute, die sie da hinschicken. Da brauchst du irgendwie ein paar hundert, ein paar tausend, die damit das irgendwie dauerhaft auf dem Mars leben kann. Und da brauchst du eine ganz andere Infrastruktur, weil ja, wir wissen auch erst seit ein paar Jahren, wie feindlich die Umgebung überhaupt ist mit der ganzen Strahlung und so weiter. Mhm. Ja. Also wenn das so geplant wird, wir machen jetzt eine Kolonie auf dem Mars, die dann auch dort dauerhaft bleibt, das ist eine ganz andere Frage. Aber im Wesentlichen sind es halt einfach Leute, die halt irgendwie zum Mars hinfliegen und dort alle früher oder später sterben werden. Früher sterben, sehr viel früher sterben werden, weil sie halt irgendwie, ich meine, wenn sie nicht schon sowieso vorher durch die ganzen Sachen, ich meine, abgesehen, dass die sowieso nicht hinkommen dort, aber wenn die nicht sowieso schon vorher durch irgendwie die ganze fehlerhaften Habitate und so weiter sterben, dann sterben die halt alle irgendwann ziemlich schnell an Krebs durch die ganze Strahlung. Also das hat ja der Mars Curiosity Rover, der das seit ein paar Jahren rumfährt, der hat da länger die Strahlung gemessen und du kriegst dort in ein paar Monaten das, was die Europäische Raumfahrtagentur als lebenslange Dosis, Maximaldosis festgelegt hat. Ja, das kriegst du dort irgendwie in ein paar Monaten ab auf dem Mars.
Okay, aber das wäre ja der Deal, ne? Also das wäre zum Beispiel das, wo ich auch sagen würde, okay, diesen Preis wäre ich bereit zu bezahlen dafür, dass ich meinen Fuß auf einen anderen Planeten stellen darf. Das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, dass die Leute sagen, ja, scheißegal, da mache ich mit.
Ist halt die Frage,
das ist überhaupt kein Erkenntnisgewinn dahinter, ne? Außer der Erkenntnis, wie schnell man stirbt, wenn man ohne hinreichenden Schutz auf dem Mars rumrennt.
Ich kann mir das aus persönlicher Sicht, abgesehen davon, ich habe persönlich nie das Interesse gehabt, dass ich muss jetzt Astronaut werden oder zu einem anderen Planeten. Also wenn ich zum Beispiel. Ja,
wenn du das Interesse gehabt hättest, wärst du Astronaut geworden.
Weiß ich nicht. Aber ich kann es nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die wirklich so überzeugt davon sind, dass sie sagen, okay, ich will zum Mars und dann, selbst wenn ich dort dabei draufgehe, ist mir egal. Das Ding ist halt, was bringt das außer der Befriedigung des persönlichen Egoismus? Ich meine, es ist im Wesentlichen eine egoistische Einstellung, weil du fliegst zum Mars und dann krepierst dort. Und wer hat was davon? Du. Im Wesentlichen, genau. Sonst hat keiner was davon.
Ja, darum würde es mir zum Beispiel aber auch gehen. Also mir wäre das halt alles, wäre mir halt scheißegal. Also, ja, nee, ich will das jetzt machen, basta, hepp.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt, ja, ich denke mal, wenn wir schon irgendwie im Weltall irgendwie was machen wollen, dann wir haben schon mal so solche Sachen gemacht. Ich meine, das ganze Apollo-Programm war eine extrem nicht nachhaltige Sache. Ja, das war halt im Wesentlichen nur das einzige Ziel, wir müssen einen Typen auf den Mars, auf den Mond bringen und halt dann wieder zurück. Ja, also das war das Ziel und dem wurde halt irgendwie alles andere untergeordnet und das Wettrennen war halt dann 1969 zu Ende und dann hat es im Wesentlichen keinen mehr interessiert. Ist mal irgendwie noch ein paar Mal hingeflogen zum Mond und dann, wenn die sind ja nicht mehr alle geplanten Apollo-Missionen durchgeführt worden. Also da gab es ja noch mehr geplant gewesen, aber weil es dann eben keinen mehr interessiert hat, haben die halt 72 aufgehört mit den Apollo-Missionen. Mhm. Und das war halt, und seitdem sind wir irgendwie über den erdnahen Orbit nicht mehr rausgekommen, bemannt. Ja, und wenn man das vernünftig gemacht hätte, ja, ich meine, gut, die Menschheit macht nichts vernünftig, aber wenn man es vernünftig gemacht hätte, dann hätte man nämlich ganz anders angefangen. Dann hätte man zuerst mit der Raumstation angefangen, zuerst mit den Shuttles, die wiederverwendbaren, hätte sich erstmal eine vernünftige Raumstation gebaut, ein bisschen eine größere als die ISS.
Stimmt,
hätte sich dann langsam vorgetastet, dass man irgendwie von dort dann zum Mond kommt. Hätte dann auf dem Mond probiert, dass wir da nicht einfach irgendwie hinfliegen, ein paar Spuren hinterlassen, zurückfliegen, sondern probiert, okay, jetzt haben wir ein Habitat in der Umlaufbahn, jetzt gucken wir mal ein Habitat auf dem Mond. Mhm. Dann sind wir auf dem Mond. Wenn wir auf dem Mond eine dauerhafte Präsenz haben, können wir von dort viel leichter zum Mars kommen und so weiter. Also wenn man das vernünftig angegangen wäre, nachhaltig, dann hätte man es eben nicht irgendwie so wettrennenmäßig gemacht, eben wie bei Apollo, sondern eben zuerst Umlaufbahn, dann Mond, dann Mars und so weiter.
Was du eigentlich gerade sagst, ist, wir könnten schon viel weiter sein.
Ja, natürlich, wir könnten schon viel, viel weiter sein. Es gibt eine geniale Kurzgeschichte. Ich weiß nicht, wer die geschrieben hat. Das müsste man noch irgendwie, das finden die Kommentatoren sicherlich raus oder ich irgendwie später noch in den Shownotes. Die heißt, als Buzz Aldrin der Bürgermeister vom Mars wurde oder irgendwie so, vom Mond wurde. Das ist halt so eine Geschichte, da geht es darum, dass auch ganz normale Apollo-Missionen, die beiden Neil Armstrong und Buzz Aldrin landen auf dem Mond und kommen dann nicht mehr weg. Ja? Also die Landefähre landet, aber die startet nicht mehr. Das heißt, die müssen, es war ja auch durchaus eine Option, mit der die damals gerechnet haben, dass sie halt landen, aber dann nicht mehr abheben können und auf dem Mond sterben müssen. Also das war was man durchaus, was eine Möglichkeit gewesen wäre 1969. Mhm. Und in dieser Kurzgeschichte wird das halt quasi diese Realität bisschen ausgereizt und anstatt, ich glaube, der Collins, der dritte Mann in der Umlauf im Mondmodul, der weigert sich dann wegzufliegen und die da sterben zu lassen. Aha. Landet dann, glaube ich, auch noch irgendwie, um dann auch die letzten Vorräte irgendwie da zu haben. Dann wird sofort, weil halt die Amerikaner, die jetzt dann nicht irgendwie unter den Augen der Öffentlichkeit krepieren lassen können, dann wird sofort die nächste Apollo-Mission ausgerichtet. Ich glaube, zuerst werden noch irgendwie unbemannt, dann noch irgendwie Vorräte auf den Mond geschossen, dann kommt sofort die nächste Apollo-Mission. Und am Ende irgendwie ist es halt dann so, dass die da halt aus Versehen quasi dann irgendwie eine Siedlung auf dem Mond gebaut haben, weil die halt die drei Astronauten so lange durchhalten mussten. Und so hat dann irgendwie durch diesen Fehler am Anfang hat die Menschheit dann aus Versehen in den 70er Jahren eine kleine Habitat auf dem Mond errichtet gehabt.
Wie realistisch ist das, dass sowas tatsächlich hätte passieren können, hätten wir andersrum angefangen und nicht gesagt, wir fliegen zuerst zum Mond und kümmern uns dann um den ganzen anderen Kram?
Das ist, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Da, das, bei der Raumfahrt, da hängt an so, da hängt dann irgendwie, wenn du den falschen Dichtungsring verwendest, dann explodiert der Shuttle und dann hast du mal irgendwie schon wieder gleich ein paar Jahre lang überhaupt nichts, so wie es bei den Challenger-Katastrophen waren. Also das sind so viele kleine Dinge, die da was, wenn man sich da vernünftig, sagen wir mal so, die Welt, die Vereinten Nationen oder sowas, setzt sich hin und sagt, okay, alle Länder herhören, wir wollen jetzt in den Weltall, wer macht was, wie machen wir das? Also wenn man das wirklich so vernünftig plant, klar, dann hätten wir jetzt erstmal irgendwie eine vernünftige Raumstation uns hingebaut, wo auch wirklich viel ist. Dann hätten wir irgendwie eben auf dem Mond mal probiert, nicht nur zu landen und wegzufliegen, sondern irgendwie, okay, können wir da irgendwie noch ein kleines Hütchen irgendwie hinbauen oder sowas, oder unterirdisch natürlich wegen der Strahlung. Mhm. Wie lange kann man dort überleben? Vom Mond aus kannst du viel, viel leichter starten als von der Erde aus. Ja? Also du kannst vom Mond, du kannst irgendwie, wenn du zum Mars fliegen willst, ist es ja absurd, irgendwie eine riesengroße Rakete zu bauen, die von der Erde wegfliegt und dann zum Mars. Besser wäre es, du hast halt irgendwie eine kleine Rakete, mit der du irgendwie von der Erde zum Mond fliegst und dann irgendwie auf dem Mond baust du dir irgendwie ein riesengroßes Marsraumschiff, das nichts anderes tut, als zwischen Mond und Mars hin und her zu fliegen.
Ja, und das wusste schon Kubrick.
Genau, ja. Also man hätte das so viel anders machen können, aber wie gesagt, Mars One ist halt genauso eine Mission, irgendwie wir fliegen hin, dann laden wir die ab und das war's. Ja, also das ist auch irgendwie nicht nachhaltig.
Jetzt werden natürlich die Mars One-Leute sagen, das ist ja alles nur eine große Vision, das dient ja nur dazu, weiß ich nicht mal wieder, ein Fernziel der Menschheit zu definieren, wie 1960 die Mondlandung durch Kennedy oder wann er sie proklamiert hat.
Mhm. Ja, das Ding
ist halt so ein bisschen wie der Weltraumaufzug in diesem Piraten-Parteispot oder Werbespot für die Europawahl, wo man auch sagt, das ist halt Quatsch. Ja, es ist, kümmert euch mal um sinnvollere Sachen an dieser Stelle. Also es ist halt viel, viel zu weit gesprungen oder viel zu kurz.
Also der Weltraumaufzug ist das, würde ich jetzt nicht als Quatsch bezeichnen. Also habe ich in meinem aktuellen Buch sehr viel.
Naja, eine Mars-Mission ist halt auch kein Quatsch.
Nee. Was ich sagen wollte, das ist die Sache mit Visionen und so weiter, was auch dieser Weltraumaufzug irgendwie transportieren sollte. Ja. Das ist, wenn Visionen sind natürlich, die sind wichtig und relevant. Ohne Visionen passiert halt nichts.
Ja, und auf diese Position werden sich die Mars One-Leute jederzeit zurückziehen, wenn du sagst, ja, das ist Quatsch, was ihr da macht.
Das Ding ist halt, eine Vision alleine hilft dir doch nicht weiter. Du musst halt irgendwie
eine Machbarkeitsstudie in der Tasche haben.
Ja. Das Ding ist, also vielleicht so ein Vergleich. Stell dir vor, du hast irgendwie dein irgendwie das irgendwie zehnjähriges Kind, das baut sich irgendwie einen Pappkarton und weil es die Vision hat, zum Mars zu fliegen und sich irgendwie eine Pappkartonrakete baut. Das ist auch irgendwie eine wunderbare Vision, die man irgendwie fördern kann, stützen kann, weil halt irgendwie daraus dann irgendwas erwächst. Wenn jetzt aber irgendwie das dein Kind mit seiner Pappkartonrakete meint, es geht jetzt zum Fernsehturm am Alexanderplatz, um da jetzt irgendwie von dort aus mit seiner Pappkartonrakete zum Mars zu starten, dann wirst du vielleicht auch sagen, ja, schöne Vision, aber vielleicht sollten wir doch nochmal drüber reden, dass nicht jede Vision, dass eine Vision alleine nicht reicht, sondern dass man irgendwie, um die Vision dann zu verwirklichen, auch noch gewisse Dinge tun muss und gewisse Dinge eben nicht tun darf. Und genau so ist es halt bei Mars One. Es reicht nicht irgendwie unter großem Medienhype zu sagen, wir wollen zum Mars, sondern man muss auch sagen, okay, wir wollen zum Mars und deswegen machen wir jetzt mal die nötige Grundlagenforschung, deswegen machen wir die Technikerforschung, deswegen gründen wir jetzt hier mal die Firma so und so, die jetzt dieses und jenes Teil baut. Wir stellen die Wissenschaftler ein, die sich überlegen, wie man irgendwie die Strahlenschäden machen kann. Also wie gesagt, man muss halt, um die Vision zu verwirklichen, auch was machen. Und Kennedy, als der gesagt hat, wir wollen zum Mond, dann haben die halt danach was gemacht. Ja, die NASA hat ein irres Budget bekommen danach, mit dem sie halt alles Mögliche machen kann. Es wurde wahnsinnig viel getan, geforscht und deswegen war dann die Vision auch erfolgreich. Aber einfach nur zu sagen, wir wollen und das wird schon, das funktioniert halt nicht.
Was gibt's denn noch Neues aus dem Weltraum?
Ja, gibt viel. Also die Raumsonden, die gerade unterwegs sind, die machen alle tolle Sachen. Also irgendwie Dawn, die NASA-Sonde, die zu Ceres unterwegs ist und dort jetzt bald im März ankommen wird. Die hat schon schicke Bilder gemacht. Also wir haben jetzt seit ein paar Tagen, Wochen, weiß ich gar nicht, das erste Mal bessere Bilder von Ceres, also diesem großen Asteroiden, dem größten Asteroiden im Asteroidengürtel. Das erste Mal bessere Bilder, als wir sie vom Hubble-Teleskop hatten, das bisher die besten Bilder geliefert hat. Und das wird ziemlich eine coole Sache, weil halt Ceres ist so 900 Kilometer groß, also wirklich schon ein größeres Objekt. Und eins von den Objekten, wo man halt auch vermutet, dass es da vielleicht irgendwie so unterirdische Ozeane gibt oder Eisvulkanismus und so weiter. Also das Ceres liegt genau hinter der sogenannten Schneelinie. Ich weiß nicht, ob wir über die schon mal geredet haben.
Nie gehört. Glaube ich jedenfalls. Kann natürlich auch sein, dass ich... Ja.
Also stell dir das Sonnensystem vor, wie es gerade entsteht vor 4,5 Milliarden Jahren. Ja. Du hast die Sonne, du hast eine große Scheibe aus Gas und Staub rundherum und nahe an der Sonne ist es warm, weit weg von der Sonne ist es kühl und weit weg von der Sonne ist es eben dann so kühl, dass die ganzen irgendwie so leicht flüchtige Gase und so weiter irgendwie als in Form von Eis, von Schnee im Wesentlichen irgendwie auskondensieren können, was du nahe an der Sonne nicht hast. Das heißt, du hast deswegen dann auch weit weg von der Sonne mehr Baumaterial für Planeten, also Staub und Schnee und nahe an der Sonne nur Staub. Und deswegen haben wir auch nahe an der Sonne Planeten, die eher klein sind, mit felsiger Struktur, fester Oberfläche, so Merkur, Venus, Mars und Erde. Und weiter weg die großen Gasriesen, weil die eben viel mehr Material hatten. Die konnten schneller anwachsen, weil sie eben auch den Schnee und das Eis hatten. Weil die eben schneller größer geworden sind, hatten die auch eine größere Anziehungskraft auf ihre Umgebung, konnten sie dann auch das ganze Gas aus dieser Scheibe festhalten und sind dann eben die großen Gasriesen geworden. Und die Grenze zwischen diesen beiden Regionen, die wird eben durch die sogenannte Schneelinie definiert. Aha. Die liegt bei uns eben ziemlich genau im Asteroidengürtel. Und Vesta, auch ein Asteroid, ich glaube der viertgrößte oder zweitgrößte, weiß jetzt gar nicht auswendig, also einer von den vier größten Asteroiden im Asteroidengürtel, den hat die Sonde Dawn schon vorher besucht. Also die ist auf ihrem Weg, die ist zuerst zu Vesta geflogen, ist dort ein bisschen herumgekreist und dann weitergeflogen zu Ceres. Und Vesta liegt eben genau auf der warmen Seite der Schneelinie und Ceres auf der kalten Seite der Schneelinie. Mhm. Und Vesta ist eben, hat man es eben schon zum ziemlich genau geologisch kartiert. Da ist auch vor ein paar Wochen eine ziemlich coole Karte erschienen, geologische Karte von Vesta. Und das ist halt wirklich so ein klassischer felsiger, wie man sich halt so einen großen Asteroid vorstellt. Ja, so felsig, Krater und so weiter. Und Ceres, da ist jetzt, was die Wissenschaft interessiert, ist jetzt eben genau der Unterschied. Ceres stellt man sich bis jetzt eben als eher eisigen Körper vor, mit viel, viel mehr Eis. Ja, also wenn das, was man sich vorstellt, stimmt, dann hat Ceres mehr gefrorenes Wasser als Süßwasser auf der ganzen Erde existiert. Ui. Und aus diesem Vergleich zwischen eben Vesta und Ceres erhofft man sich dann eben Aufschlüsse eben über den genauen Einfluss der Schneelinie, wie das damals alles entstanden ist und so weiter. Also das wird ziemlich interessant. Mhm. Und die zweite Raumsonde, die 2015 prominent werden wird oder schon prominent ist, das ist ja New Horizons, die zum Pluto fliegt. Und die ist jetzt auch langsam schon mal da. Also die ist schon 2006, glaube ich, losgeflogen. Die hat ja auch einen weiten Weg vor sich bis ins äußerste Sonnensystem. Und da wird es noch ein bisschen dauern, bis die Bilder besser sind als die von Hubble. Also bis jetzt haben wir von Pluto überhaupt keine Bilder, keine vernünftigen.
Aha.
Ja, also es gibt halt irgendwie, Hubble hat halt irgendwie, ja, kriegst halt irgendwie so einen leicht verwaschenen, grau-weißlichen Fleck. Ja,
stimmt.
Nicht, weil das Ding halt einfach wahnsinnig
weit weg ist. Warum sind wir denn da noch nicht hingeflogen? Weil es so weit weg ist oder weil es uns noch nicht interessiert hat?
Ja, interessiert schon, aber es ist halt wahnsinnig weit weg. Ich meine, Pluto ist das, der war bis 2006 der fernste Planet. Jetzt ist halt der fernste Ex-Planet. Also ich wollte gerade sagen, der fernste Zwergplanet, aber da gibt es auch ein paar, die weiter weg sind. Aber ja, das ist halt wahnsinnig aufwendig, da hinzukommen. Und du brauchst halt, das Problem ist auch, dass zum Beispiel, ja, also Pluto, diese Raumsonde New Horizons, die wird am Pluto nur vorbeifliegen. Ja? Also die rauscht da dran vorbei und hält nicht an. Weil die eben, wenn die quasi da in eine Orbit einschwenken würde, dann hätte man dann noch mehr Treibstoff zum Bremsen mitnehmen müssen. Mhm. Und dann hätte das Ganze irgendwie, wäre es entweder absurd teuer geworden oder hätte absurd lang gedauert. Das heißt, wir können, was wir jetzt machen, ist auch ein bisschen, wir rauschen da mit einem irren Tempo. Also New Horizons ist das schnellste Raumfahrzeug, das irgendwie, zumindest bei die Startgeschwindigkeit war die schnellste, die je von einem Raumfahrzeug erreicht worden ist. Es gab auch eine andere, die schneller war. Aber ja, die ist halt absurd schnell und wird da am 14. Juli vorbeisausen und dann werden wir das erste Mal sehen, wie Pluto wirklich aussieht. Und das wird auch interessant werden. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, gerade sind Bilder veröffentlicht worden von jetzt, momentan ist er, glaube ich, noch 200 Millionen Kilometer weit weg. Und da siehst du zumindest schon Pluto und seinem Mond Charon, wie sie sich gegenseitig umkreisen. Also das, da ist eine schöne Animation veröffentlicht worden. Mhm. Weil wirklich siehst, also der Mond ist ja auch ziemlich groß. Der im Vergleich zu Pluto ist 2300 Kilometer und Charon 1200 oder sowas um den Dreh rum.
Hälfte sowas, ne?
Ja, also das sind eher, also das, da ist wirklich so, dass eben nicht der Mond den Planeten, also Zwergplaneten umkreist, so wie bei uns, bei der Erde, sondern eben die umkreisen ihren gemeinsamen Schwerpunkt und der gemeinsame Schwerpunkt liegt eben zwischen den beiden Himmelskörpern, ja. Beim Mond und Erde liegt, ist der gemeinsame Massenschwerpunkt noch innerhalb der Erde. Das heißt, die Erde wackelt ein bisschen und unser Mond geht rundherum. Und bei Pluto und Charon, weil die annähernd gleich groß sind, umkreisen die sich halt quasi gegenseitig. Und das sieht man in dieser Animation, von diesen Bildern, die sie gemacht haben bei New Horizons. Wunderbar. Es gibt noch die dritte Raumsonde, ja. Rosetta, die unterwegs
stimmt,
ist.
Stimmt, Rosetta haben wir ja auch noch.
Genau, die ist ja immer noch unterwegs. Also
was ist eigentlich mit dem Lander geworden? Der war doch dann zwischenzeitlich mal weg.
Ja, der ist immer noch weg. Und es kann gut sein, also der Komet nähert sich der Sonne an. Mhm. Immer weiter. Also ich glaube, weiß gar nicht, im August, irgendwann im Sommer, ich habe die Daten schon wieder vergessen. Irgendwann im Sommer, demnächst kommt er mal den sonnennächsten Punkt und wird halt immer wärmer dort. Und es kann halt gut sein, dann, dass das viele jetzt dann demnächst nochmal aufwacht, wenn die Kollektoren genug Energie gesammelt haben.
Ah.
Das weiß man nicht. Aber wie gesagt, Rosetta ist die ganze Zeit aktiv und sammelt auch ständig Daten und alles. Erst vor kurzem sind dann ist ein ganzer Schwung Papers erschienen mit den ersten Daten. Und jetzt am Valentinstag, am 14. Februar, hat Rosetta es quasi so ein extremes Manöver geflogen und hat sich dem Kometen auf 6 Kilometer angenähert. Also wirklich extrem knapp ran. Und die Bilder, die dabei gemacht worden sind, also mit der hochauflösenden Kamera, die sind noch nicht veröffentlicht, aber die werden dann wirklich auf der Oberfläche irgendwie Objekte von irgendwie ein paar Zentimetern auflösen. Ja, also da wirst du dann wirklich ziemlich coole Bilder dafür bekommen. Auch von den Regionen, wo halt dann wirklich, weil der Komet wird jetzt schon langsam aktiv. Das heißt, da kommt jetzt schon ganze, der Kometenschweif entsteht, die Koma entsteht, das ganze Gas kommt raus und gerade diese Spalten, die haben halt die Forscher interessiert. Also da diese drei Sonden, die machen coole Sachen und werden noch mehr coole Sachen machen im Laufe des Jahres. Also da wird es noch viel Neues aus dem Universum geben.
Wenn diese Bilder noch nicht veröffentlicht sind, warum sind die noch nicht veröffentlicht? Haben die noch nicht fertig gerendert oder werden die erstmal unter Verschluss gehalten, damit die ihre Experimente dann machen können? Und
das ist auch etwas, wo halt die ganzen die jede Menge Streit im Internet stattfinden, weil vor allem halt irgendwie die Astronomie-Fans sagen, ja, die Bilder müssen sofort verfügbar sein. Und
die Verschwörungstheoretiker sagen, dass die erst noch retuschiert werden müssen.
Nee, das Ding ist, dass quasi die Rechte an den Daten, aus denen die Bilder bestehen, das wird meistens immer der Europäischen Raumfahrtagentur vorgeworfen, ja, die ESA sollte das alles freigeben und so weiter, weil die NASA macht es ja auch und die ESA tut das aber nicht. Das Problem ist, dass die ESA da eigentlich gar nichts dafür kann, weil die Rechte eben bei den wissenschaftlichen Institutionen liegen, die die Instrumente gebaut haben. Ja, und die sagen halt, nee, wir geben das halt nicht frei, weil wir wollen da selbst unsere Forschung machen. Und dann, wenn wir unsere Forschung gemacht haben, dann wird das Ganze öffentlich gemacht. Und nicht vorher, weil sonst irgendwie, ja, kann man im gewissen Sinn nachvollziehen, weil irgendwie, man, da wird da irgendwie jahrelang, fast jahrzehntelang bei Raumfahrtmissionen irgendwelche Instrumente gebaut und Daten gesammelt und alles, und dann macht man die Daten öffentlich und irgendwer andere kommt und schreibt damit die Papers. Denn das Problem ist halt von der Struktur her, wie die Wissenschaft funktioniert, dass halt quasi die einzige Währung, die halt da in der Szene zählt, die Papers sind, die du schreibst. Ja. Und wenn du halt dann aus deinen Projekten nicht genug wissenschaftliche Artikel rauskriegst, dann hast du halt Pech gehabt. Dann
kriegst deinen nächsten Antrag nicht mehr finanziert.
Genau. Also man könnte, es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu lösen. Man könnte zum Beispiel irgendwie sagen, was weiß ich, man könnte sagen, wenn sich die einschlägigen Fachzeitschriften, wo sowas veröffentlicht wird, zusammensetzen und sagen, okay, wir akzeptieren einfach für die ersten 6 Monate oder wie auch immer diese Übergangsfrist jetzt gerade ist, für 6 Monate keine Artikel zu dem Thema, die nicht von dieser Arbeitsgruppe kommen, dann können die ihre Daten freigeben und mit dem Wissen, dass sie halt die einzigen sind, die darüber was veröffentlichen werden, weil die Zeitschriften alles andere nicht akzeptieren an Veröffentlichungen. Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen, also sowas freizugeben. Aber so wie es halt momentan gerade ist, es werden schon Bilder veröffentlicht. Also das sind halt die Bilder der Navigationskamera von Rosetta, die da auf dem Rosetta-Blog, die haben ein wunderbares Blog, wo fast täglich neue Informationen irgendwie veröffentlicht werden. Und da krass doch die Navigationskamera-Bilder, die auch ziemlich beeindruckend sind. Aber die Bilder der hochauflösenden wissenschaftlichen Kamera, die kommen halt dann nur alle paar Wochen, wenn da halt wieder genug ausgewertet worden ist. Also das ist halt ein bisschen, ja, es gibt Gründe sowohl dafür als auch dagegen, dass das veröffentlicht wird. Da wird, wer Lust hat, kann sich da gerne die einschlägigen Streitereien und Diskussionen im Internet angucken. Wird sich so ständig ändern dran, denke ich mal.
Leider. Apropos veröffentlichen, die NASA hat so Klingeltöne veröffentlicht, hast du mitgekriegt?
Habe ich mitgekriegt, aber noch nicht gehört.
Achso, ja, ich hab die mal so durchgeklickt, aber ich habe es nicht geschafft, die auf die Jingle-Maschine zu laden. Das ist irgendwie ein etwas komplexerer Vorgang und ich bin da nicht mehr zugekommen auf die Schnelle. Die haben halt so, irgendwie so Countdown und ein bisschen Gesprächsfetzen zwischen den Astronauten und der Bodenstation und sowas gemacht. Ist ganz lustig. Und ein bisschen enttäuschend, weil du sitzt halt da und denkst, ah, geil, Klingeltöne, Und dann hörst du die Dinger so durch und denkst so, ja, nee, eigentlich will ich nicht, dass mein Telefon solche Geräusche macht. Aber kann man mal bringen. Und ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen schmerzbefreiter ist bei Klingeltönen am Handy, ist das, glaube ich, eine ganz geile Sache. Obwohl, das hat dann irgendwann auch jeder, genau wie dieses damals von 24, dieses CIA-Telefon.
Habe ich nie gesehen.
Die hatten so ganz charakteristisches Telefonklingeln, das hatten wir dann alle. Und das hat echt genervt.
Also ich glaube, ich kenne die Simpsons Variante von 24. Ich glaube, daher habe ich auch das Klingeln.
Das hat so dit gemacht.
Genau, ja. Wer nicht unbedingt NASA Klingeltöne hören will, ich werde mir demnächst mal wieder eine neue CD kaufen. Ja, ich habe schon seit Ewigkeiten keine Musik gekauft, aber es gibt eine coole Band, das wäre etwas zu viel gesagt, ein Musikprojekt aus Großbritannien. Die heißen Public Service Broadcasting.
Aha.
Die nehmen quasi so öffentliche, kennst du diese irgendwie Informationsvideos aus den 50er, 60ern, irgendwie was tun, wenn der Atomkrieg kommt oder sowas. Oder das ist einfach generell also öffentliche Verlautbarungen, die halt auch irgendwie frei verfügbar sind und machen daraus irgendwie interessante, coole Musik. Und die haben jetzt eine neue CD rausgebracht. Da geht es wirklich nur um Raumfahrt, The Space Race heißt die, wo sie halt auch die ganze Kommunikation, die da irgendwie von bei den Apollo-Missionen stattgefunden hat und auch russische Kommunikationen, die dann irgendwie freigegeben worden sind, zusammen zu wirklich, wirklich recht interessanten, coolen Musikstücken, die auch durchaus hörbar sind als Musik und nicht jetzt unbedingt nicht nur als Töne, sondern wirklich auch als Musik hörbar sind, zusammengestellt. Das ist wirklich ein cooles Ding. Ich glaube, die erscheint, ist schon erschienen. Irgendwann die Tage muss diese CD erscheinen, kann man irgendwie auch verlinken. Und das ist ein cooles Projekt. Also da gibt es ein paar coole Lieder drauf.
Ich habe mal eine CD gehabt, da müsste ich sogar eigentlich noch die MP3s, also die RIPs davon haben, hier rumfliegen. Wenn ich es habe, schicke ich sie mal. Die heißt Transplutonian Transmissions. Es ist auch 15 oder 20 Jahre alt, da ist halt auch so ein Künstler hingegangen und hat die Geräusche, die Galaxien erzeugen. Weil die haben ja, ne, das kann man dann irgendwie umrechnen in hörbare Töne. Genau. Man kann also scheint, es scheint so, wenn ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ehrlich gesagt. Also jede Galaxie hat ein bestimmtes, weiß ich nicht was, sondert bestimmte Frequenzen ab, die charakteristisch sind irgendwie. Kann auch Licht sein, ich frage mich nicht. Und der hat das eben nach einem festen Schema in hörbare Töne umgerechnet und hat daraus so Ambient-Musik gemacht. Das klingt ganz geil. Cool. Hier, lass ich dir mal zu. Also wenn ich es noch habe, lass ich dir zukommen.
Ja, so wird doch. Ich habe jetzt irgendwie, wenn wir schon so weltraumlastig sind.
Ja, immer her mit dem Weltraum. Ja. Das, ich habe sonst kein Weltraumthema mehr. Ja. Von daher.
Österreich wird wieder den Weltraum erobern.
Endlich ja. Österreicher auf dem Mond.
Genau, Österreicher auf dem Mond. Nee, das ist, also Österreich ist jetzt nicht unbedingt die große Raumfahrtnation.
Nee,
wir hatten einen Astronauten, ja, in den 90ern, der damals noch zur Mir geflogen ist.
Ich wollte gerade fragen, ist der auch in den Weltraum geflogen?
nee, der ist zur Mir geflogen.
Heißen Astronauten eigentlich Astronauten, wenn sie nicht in den Weltraum geflogen sind?
Doch, ja, heißen sie auch.
Okay.
Und rate mal, wie die österreichischen Astronauten hießen.
Astronaut.
Exakt, genau.
Das darf doch nicht wahr sein, das ist doch alles...
Das waren die Astronauten, ja. Es waren zwei, also zwei waren es und einer war der Satz und der andere der Viehböck, der ist halt dann zur Meere geflogen. Mhm. Und ja, aber egal, also das war halt so der große, ich glaube auch der einzige bis jetzt, der im All war, aber... Vor kurzem, ich glaube, da haben wir auch geredet vor kurzem drüber, dass Österreich hat zwei Satelliten selbst gebaut und ins All geschickt. Das war letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß nicht gar nicht, zwei so kleine Satelliten, die sie hochgeschickt haben. Mhm. Und jetzt, nächstes Jahr, kommt noch ein Satellit. Und zwar heißt der Pegasus und das ist ein ziemlich cooles Ding. Das ist ein sogenannter CubeSat.
Ja.
Da hast du, ja.
Weiß Cube, das waren diese Minisatelliten, 10x10 cm Würfelchen
oder genau, was. Genau, die du auch so verschiedenen.
Als Beiladung sozusagen zur Hauptlast in die Raketen schmeißen kannst.
In dem Fall ist es sogar, was ist es die Hauptlast? Es ist so ein Projekt irgendwie QB50 heißt es. Das sind halt, da werden halt ein ganzer Haufen von diesen CubeSats zusammen gemacht. Du kannst ja quasi, je nachdem, das sind halt wirklich diese 10x10x10, beziehungsweise du kannst den zusammenstückeln. Der hier wird jetzt irgendwie 10x10x20 groß sein. Und das Schöne ist, dass die sind ja wirklich so, mittlerweile schon so klein und so vergleichsweise billig, dass du halt da wirklich in dem Fall Studenten beteiligen kannst. Das heißt, dieser Satellit, der wird wirklich unter anderem von Studenten in Österreich mitgebaut. Und das finde ich halt wirklich ein cooles Projekt, dass du halt nicht jetzt immer nur so theoretisch irgendwie rumlernst, wie Raumfahrt funktioniert alles, sondern wirklich ganz konkret so einen Teil als Student selbst bauen kannst. Und
ich glaube, wo du vergleichsweise billig sagst, ich glaube, es ist nicht nur vergleichsweise billig, ich glaube, es ist billig. Das sind irgendwie vierstellig, was das nur noch kostet, so ein Ding mitzunehmen, oder?
Ich habe über den Preis im Schocker, ich habe jetzt hier gerade...
Ich hatte mit der, als ich am DLR war, im Rahmen des Resonator-Podcasts, hatten wir darüber kurz gesprochen. Ich weiß nicht, ob es hinterher in der veröffentlichten Sendung drin war, aber...
Aber ja. Wir könnten ja mal einen crowdfunden.
So einen Satelliten?
Genau.
Dann ja, aber dann müssen wir uns ein Experiment aus... Das ist geil.
Ich habe schon ein Experiment. Kennst du Russells Teekanne?
Moment, ist das die Teekanne, die in einem Orbit um die Erde kreist, die man nicht sehen kann?
Genau.
Du meinst, wir sollten einen CubeSat in Form einer Teekanne hochschießen?
Ja, wir machen
das. Und damit widerlegen wir Russell.
Oder, ja, keine Ahnung, weiß, ob man sie sehen kann dann. Dann können wir das quasi experimentell überprüfen, ob man wirklich die Teekanne, die angeblich nicht sichtbar ist und die man nur glauben kann, ob man die
auch nachweisen kann. Wir können ja einen Sputnik-Piep einbauen.
Genau. Ja.
Das wäre dann sowas Ähnliches wie der Heilige Geist, ne? Man kann es nicht sehen, aber es fährt irgendwie ein Geräusch in die Köpfe der Menschen, ja.
Genau. Ja, also das wäre ein schönes, weil in dem Fall, ich finde auch interessant, ich meine, dieser Pegasus, der ist ja nicht nur zum Spaß und der Freude da, sondern der macht doch wirklich was, der erforscht die Thermosphäre. Die ist so ein Teil, der äußerste Teil der Atmosphäre, so 200 bis 400 Kilometer hoch. Und das ist auch der Teil, der uns dann vor der kosmischen Strahlung schützt, also durchaus wichtig. Und das Problem ist, dass da wenig Satelliten bis jetzt wirklich dort waren, weil da eben noch, da ist die Atmosphäre auch noch verglichen mit dem leeren Weltall noch relativ dick. fliegt. Das heißt, alle Satelliten, die du da hinschickst, die bleiben da nicht lange, weil durch die atmosphärische Reibung die ziemlich bald Höhe verlieren und abstürzen.
Aha.
Und so ein kleines Teil, das wie gesagt, was halt nicht viel kostet und auch relativ leichter hochgebracht werden kann, das kannst du halt nehmen. Da ist halt nicht viel verloren, wenn der dann geplant verglüht. Und das ist eben, das wird eben hier von diesem Pegasus gemessen. Der misst dann auch die Magnetfelder und nutzt die Magnetfelder auch, um sich dann selbst irgendwie auszurichten. Das heißt, die Steuerung geht dann direkt über eine Kopplung mit den Magnetfeldern, die da draußen herrschen. Also das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Projekt, was die machen. Und wird 2016 im Januar starten. Das fand ich auch cool. Gestartet wird hier, steht hier in der Mitteilung, das Trägersystem wird eine Rakete vom Typ Cyclone 4 des ukrainisch-brasilianischen Unternehmens Alcantara Cyclone Space sein. Also eine ukrainisch-brasilianische Weltraumagentur.
Das ist geil. Hochschickt,
ja.
Ja, also das sind so Sachen, daran merkt man, dass irgendwas passiert ist auf der Welt in den letzten 20 Jahren. Ein ukrainisch-brasilianisches Konsortium schießt Raketen ins Weltall.
Ja.
Das ist, ja, das, ja. Wer alt genug ist, also das ist halt wahrscheinlich wirklich eine Altersfrage. Ich glaube, wenn man heute 25 ist, dann denkt man sich, ja, ja, klar machen die das. Aber wenn man so alt ist wie wir und noch den eisernen Vorhang erlebt hat, ich finde das total faszinierend. Das ist eigentlich das Faszinierendste an Wissenschaft, oder nee, nicht das Faszinierendste, aber einer der soziologisch faszinierenden Aspekte, wenn nicht gar der soziologisch faszinierendste Aspekt an den Wissenschaften, diese Internationalisierung, die da, ja, ich bin fasziniert. Du merkst, ich bin fasziniert. Mir fehlen immer Worte. Wenn ich fasziniert bin, fehlen mir immer die Worte. Das ist so, daran erkennt man, dass ich wirklich fasziniert bin.
Das heißt, jedes Mal, wenn du dein Talkradio irgendwie stundenlang mit den Leuten quatscht, dann bist du eigentlich überhaupt nicht fasziniert.
Kommt drauf an. Also manchmal schon. Jedes Mal, wenn mir die Worte fehlen, bin ich fasziniert. Ansonsten bin ich interessiert.
Okay.
Naja, das ist der wesentliche Unterschied.
Ich guck noch mal, ob wir jetzt noch mehr irgendwie
noch mehr Weltraum
haben.
Nee, ich komm mal mit Popcorn.
Ja, ich habe noch einen. Ich habe noch für den Scheiß
der Woche haben wir es mal genannt, ja. Aber wir senden ja gar nicht wöchentlich, obwohl ich das ja geil fände, wöchentlich zu senden.
Ja, wir haben ich habe vielleicht noch einen astronomischen Scheiß am Schluss.
Okay.
Den können wir noch machen.
Astronomischer Scheiß, auch schön. Also Popcorn raus, es geht rund. Französische Wissenschaftler haben rausgefunden, warum Popcorn Pop macht.
Ja, so halt irgendwie Schallwellen, Geräusche.
Ja, aber warum? Warum macht Popcorn?
Ja, weil es zuerst klein ist und dann größer wird und dadurch irgendwie Luft bewegt wird.
Nee.
Und bewegte Luft ist Schall.
Eben nicht. Und das finde ich, ich habe auch gedacht, so dass ich hätte echt gedacht, dass, ja, weil Popcorn poppt, das weiß man halt, das weiß jedes Kind, ich habe es nur noch nie gehört.
Quantenphänomen oder was?
Also, genau. Sowieso alles Quantenphänomene. Auch der Quantenarzt, der Quantenmedizin macht, lassen Sie mich durch, ich bin Quantenarzt und nicht. Nee, lassen Sie mich durch und nicht, ich bin Quantenarzt, so muss man sagen. Ich dachte eigentlich, das wäre auch so völlig trivial, ja, weiß ja jedes Kind, braucht man nicht mehr drüber nachdenken. Stimmt aber nicht, die haben halt geguckt, warum macht das Popcorn eigentlich, also warum poppt das Maiskorn, wenn es erhitzt wird? So, und das haben sie gemacht, indem sie ein irgendwie so ein Präzisionsmikrofon mit einer Highspeed-Kamera gekoppelt haben und geguckt haben, was passiert eigentlich genau in dem Moment. Und es ist so, dass in einem Maiskorn 20 Milligramm Wasser, und zwar in flüssiger Form, vorhanden sind. Also ein Maiskorn ist flüssiges Wasser. Das, wenn das Maiskorn erhitzt wird, passieren zwei Sachen. Das Wasser verdampft langsam und die Schale wird brüchig. Mhm. Und irgendwann explodiert praktisch der Wasserdampf durch die Schale dieses Maiskorns. Und das macht... Hätte ich auch nicht gedacht.
Ich habe schon lange kein Popcorn mehr gegessen.
Ich auch nicht. Ich finde Popcorn auch immer so ein bisschen fies.
Ja,
nee, stimmt gar nicht. Ich war ich kann das relativ genau festhalten. Irgendwann im Oktober war ich im Kino und habe eine Handvoll Popcorn gegessen. Ja. Oder war es im September?
Ich bin nicht so ein Popcorn-Fan
irgendwie. Ich eigentlich auch nicht, aber meine Begleitung hatte Popcorn dabei. Hat sich Popcorn gekauft. Ja, deswegen poppt Popcorn. Und was sie dann auch noch gesagt haben, ist, also was sie auch noch sehen konnten, als sie sich das angeguckt haben, ist, dass das so hüpft, ne? Es hüpft ja immer so. Erstmal haben sie gesagt, es sind jedes Mal fast anderthalb Umdrehungen. Also es scheint irgendwie relativ konstante Bewegung zu sein, die so ein Maiskorn macht, zumindest im Labor. Die Beschleunigung ist fünfmal geringer als bei einem Floh. Und es springt, weil an der Unterseite des Popcorns ein Stärkebein sich bildet. Also pop, guckt so ein Stärke-Ding sie rausgeschossen und das lässt das Popcorn hüpfen.
Das klingt nach einem Kandidaten für den Ig Nobelpreis.
Ja.
Wir werden dann irgendwie nächstes Jahr dann irgendwie mal gucken, ob wir darüber reden werden.
Stimmt. Ja. Naja, jetzt wissen wir das wenigstens.
Ja, apropos Dinge, die man irgendwie dachte, wo man weiß, wie es funktioniert, aber noch nicht so wirklich wusste. Mhm. Chemiker aus...
Auf Deutsch Chemiker, ja. Ich mache das immer wieder, ich werde das immer wieder.
Stockholm.
Schwedische Wissenschaftler.
Schwedische Wissenschaftler, ja. Oder Chemiker, was auch immer. Da gibt es ein tolles Buch dazu. Das kleine Etymologikum von Christin Kopf, wo genau das erklärt wird. Das sage ich gerade, weil das gerade
auf meinem Schreibtisch steht. Chemiker oder Chemiker heißt, wird da
erklärt? Wo es so heißt, also durch die ganzen Sprachen direkt verschiebt man, wo die Dinge so heißen. Genau wie mit Giraffe und Giraffe und so weiter.
Es gibt Gegenden, wo Giraffe gesagt wird?
Ich weiß gerade, was sage ich? Ich bin jetzt sowieso verhunzt, weil ich irgendwie halb norddeutsch, halb österreichisch bin. Was sage ich? Ich sag Giraffe.
Du sagst das Giraffe? Ich sag Giraffe. Ich habe noch nie Giraffe gehört. Giraffe sage ich, wenn ich irgendwie blöd daherquatschen will, dann sage ich halt Giraffe und Tigel anstatt Giraffe und Tigel. Aber ja,
naja. Es geht um Chemie, oder? Mhm. Chemie, oder es gibt noch ein drittes. Chemie, was auch immer. Es geht um Chemie und schwedische Chemiker haben herausgefunden, die haben den heiligen Gral der Chemie geknackt, schreibt hier diese Schlagzeile. Und zwar geht es um die Frage, wie sich Atome zu Molekülen verbinden, also wie sich Atome aneinander binden.
Die habe ich auch gesehen, das war dieses Slack-Experiment, ne?
Genau, es hat darum, dass sie das erste Mal tatsächlich konkret den exakten Moment beobachtet haben,
ja, das wo ist sich so cool.
Zwei Atome aneinander binden.
Also und Fall das haben wir letztes Jahr vorhergesagt. Das ist das Geilste. Ich war Entschuldigung, erzähl weiter. Ich bin gerade ein wenig aufgeregt.
In dem Fall waren es Kohlenstoffmonoxid und Sauerstoff. Die saßen so auf einem Katalysator. Also der hat die quasi festgehalten und dann haben die aufgeheizt. Das ganze Teil, damit die Atome sind zum Wackeln, zum Probieren anfangen, bis dann eben eins von diesen Sauerstoffatomen an das Kohlenstoffmonoxidatome sich bindet, CO2, Kohlendioxid bildet und dann eben davonfliegt. Das haben die tatsächlich das erste Mal. Das ist irgendwie, das dauert halt irgendwie Pikosekunden oder was auch immer, ja, also wahnsinnig kurz. Und das haben die wirklich mit live mehr oder weniger gefilmt. Und dann eben auch, ja, dann haben wir noch Vorschlüsse gezeigt, dass irgendwie nur 10% von diesen Reaktionspartnern tatsächlich zu einem CO2-Molekül geworden sind und die anderen halt irgendwie nicht geschafft haben. Also die haben noch ein paar interessante Sachen rausgefunden. Aber die eigentliche Erkenntnis war, dass sie das tatsächlich jetzt wirklich nicht nur theoretisch beschreiben können, sondern wirklich auch exakt abgebildet haben, wie sich Atome aneinander binden.
Und ich war ja letztes Jahr am DESY, wo sie diesen europäischen X-Fell bauen, also diesen so einen Linearbeschleuniger.
Ist schon fertig?
Ja, ich weiß gar nicht, ich bin nicht sicher. Als ich da war, war er noch nicht ganz fertig.
Okay.
Aber auch nicht noch im Planungsstadium, also es ist schon recht weit gediehen gewesen. Und da hatten wir noch drüber geredet, dass es möglich sein wird, eben durch was, womit haben die das gemacht? Röntgenlaser war das, womit die das jetzt am Slack gemacht haben.
Genau, ja.
Dass es möglich sein wird, mit Röntgenlasern so kurze Lichtblitze zu erzeugen, also so, wie nennt man das denn? So kurze Wellenlängen zu erzeugen, dass man tatsächlich solche Reaktionen beobachten kann. Mein Gesprächspartner hat das vorhergesagt. Er sagte, wir sind dabei. Und das wird, demnächst wird das so sein, dass wir chemische Reaktionen filmen können und eben auch solche, ja, Molekülentstehung fotografieren und filmen können. Das ist schon sehr, sehr cool. Also, ja. Ich finde das vollkommen wahnsinnig. Ich fotografiere ja. Und letztendlich ist das, was die da machen, ja auch nichts anderes als fotografieren, nur mit extrem kurzen Wellenlängen. Und du kannst halt, ne, also das Objekt, das du, das kleinstmögliche Objekt.
Fotoapparat.
Genau, das ist ein extrem großer Fotoapparat. Und das kleinstmögliche Objekt, das du fotografieren kannst, ist halt immer so groß wie die Wellenlänge des Lichtes, das du zur Verfügung hast. Und das, allein aus dem Aspekt finde ich das eine total geile Meldung, dass sie das gemacht haben. Noch was, wo man immer dachte, wo jeder Bescheid weiß. Du erinnerst dich vielleicht daran, ich glaube, ich habe das auch schon öfter mal gebracht hier. Es gibt diese Kolumne von Christoph Drösser in der Zeit, Stimmt's, heißt die. Und da gibt es eine sehr, sehr alte, 15 Jahre alt oder sowas, eine Kolumne von ihm, wo es um die Frage geht, kann man sich erkälten, wenn man friert? Also heißt Erkältung, weil sie mit Kälte zu tun hat. Und Drösser hat damals gesagt, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, dass Erkältung mit Kälte zu tun hat. Es gibt halt ein etwas fragwürdiges, ethisch fragwürdiges Experiment, was sie mal irgendwie mit US Army-Soldaten gemacht haben. So ein Nazi-Experiment halt wahrscheinlich. Würde mich nicht wundern, wenn die Nazis das auch ausprobiert haben. Und es ist halt bisher, gab es keinen Beleg dafür, dass der Volksmund, der sagt, Erkältung macht krank, also Kälte macht Erkältung, dass die irgendwie recht hätten. Und jetzt hat er sich korrigiert, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Also Drösser hat sich in seiner eigenen Kolumne korrigiert. Es gibt nämlich eine Studie, die habe ich auch gelesen vor ein paar Wochen, war mir da aber nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Bin ich mir auch immer noch nicht so ganz sicher. Eine Studie, die rausgefunden hat, dass in der Nasenhöhle, die rausgefunden hat, dass sich Erkältungsviren in einer Temperaturumgebung, wie sie in der Nasenhöhle herrscht, schneller verbreiten als bei Körpertemperatur, weil es in der Nasenhöhle ein bisschen kälter ist. Ich glaube 34 oder 32, 33 Grad haben wir, 33 Grad. Bei 33 Grad arbeitet die Immunabwehr schwächer. Und in der Nasenhöhle hast du ungefähr diese Temperaturen. Das heißt, es ist ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich sein kann, dass wenn es kalt ist, und zwar kalt genug, dass man davon krank wird. Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, was passiert eigentlich, wenn es in der Nasenhöhle nur 25 Grad hat? Das ging aus dieser Studie nicht hervor. Also das ist mir ein bisschen zu sehr ein Laborversuchsaufbau, als dass ich sagen würde, das ist der Beleg dafür, dass das stimmt. Das ist so ein, ja. Sie haben es an Mäusen übrigens gemacht auch.
Vermutlich werden wir jetzt alle irgendwie nasenwärmer irgendwie.
Ja. Schreibt Drösser auch. Er schreibt auch, das ist jetzt ist die Modeindustrie gefragt. Wir brauchen alle Pappnasen.
Aber fand ich ganz interessant. Also Stöpsel, die per USB ans Handy gesteckt werden, damit die Temperatur misst und automatisch gesteuert wird, die optimale Temperatur.
Das machen unsere Cyborgism-Leute, die basteln sich sowas selber, die so Nasensonden. Genau. Aber finde ich es ganz interessant, also dass es durchaus sein kann, dass Erkältung von Kälte kommt. Was sie halt mit diesen Soldaten gemacht haben, ist, sie haben halt versucht, sie haben die halt der Kälte ausgesetzt und geguckt, werden die krank, werden die nicht krank. Und also empirisch ist es widerlegt. Jetzt ist es da halt am Mausmodell zumindest nicht belegt, aber immerhin Hinweis darauf, dass Kälte kalt werden könnte. Und was ich halt richtig super finde, ist, dass der sich korrigiert in seiner Kolumne. Das finde ich geil. Dass das nicht einfach stehen gelassen wird. So, weil, weißt du, so Journalismus ist ja gerne, vor allen Dingen auch Printjournalismus, ist ja gerne so, wir schreiben mal was hin und lassen das dann einfach so stehen, weil wir sind ja die, die sagen, wie die Welt ist. Und er sagt halt, naja, da habe ich, damals war der Kenntnisstand dieser, heute ist der Kenntnisstand neuer, ich veröffentliche das nochmal neu. Finde ich toll.
Ja, das ist halt, Wissenschaft ändert sich halt.
Die, ja, klar.
Das ist halt keine absolute Wahrheit, die da irgendwie.
Es gibt überhaupt keine absolute Wahrheit. Also es ändert sich halt alles, auch alles Mögliche, worüber geschrieben wird, ändert sich, aber es wird halt nie korrigiert. Ja, irgendwann, weißt du, die Bild-Zeitung schreibt die ganze Zeit Pleite-Griechen, angenommen, sie sind keine Pleite-Griechen mehr, wird die Bild-Zeitung dann schreiben, wir haben uns jahrelang geirrt und umsonst Stimmung gemacht? Stimmt nicht.
Nicht.
Nee. Naja.
Naja. Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen zu Nasen. Fällt mir gerade nichts ein. Na gut, vielleicht fällt mir eine andere Geschichte. Irgendwas wusste ich über Nasen
zu sagen. Irgendwas wusstest du über Nasen zu sagen.
Ist egal, ich erzähle lieber was über Bilder von Essen.
Immer gut. Du machst jetzt Werbung für deinen neuen Instagram-Account, wo du dein Essen fotografierst.
Ich habe tatsächlich einen Instagram-Account, habe ich kurz mal gemacht, weil ich irgendwie gucken wollte, was da passiert. Aber ich habe, glaube ich, irgendwie 5 Fotos gemacht, glaub, nicht von Essen. Das ist eine Studie von Salzburger Wissenschaftlern, oder zumindest waren die beteiligt. Die haben untersucht, was passiert, wenn Menschen Bilder von Essen angucken. Aha. Also macht, wird man vom Zusehen schon dick.
Quasi,
was man ja oft
scherzhaft
sagst. Also das ist irgendwie bei ziemlich langer Artikel hier bei Spektrum online. Da geht es halt wirklich um, einerseits natürlich kannst du dich halt irgendwie so ganz klassisch konditionieren. Ja? Also so wie der pavlosche Hund, der halt irgendwie gelernt hat, dass das Läuten der Glocke mit dem Essen zu tun hat, dem dann halt irgendwie auch schon der Speichel in den Mund fließt, wenn er die Glocke nur hört. Mhm. Obwohl es halt irgendwie was gibt. Und das gleiche natürlich funktioniert auch beim Essen. Ja? Also du kannst dich natürlich auch hier, wenn du schon quasi weißt, okay, hier Schokokuchen schmeckt toll, dann reicht irgendwann das Bild eines Schokokuchens, um halt, damit du halt irgendwie Lust auf Schokokuchen bekommst. Das ist noch nicht jetzt unbedingt die große wissenschaftliche Erkenntnis. Was die gemacht haben, ist, die haben viel gemacht. Die haben zuerst untersucht, haben 29 Frauen, die gerne Schokolade essen, genommen und haben die mussten eine Woche lang auf Schokolade verzichten und sonst ganz normal essen. Ja. Mhm. Und vorher und danach haben die Bilder zu sehen bekommen von diversen anderen, von diversen Schokokram und auch von anderen Kram, irgendwie Popcorn, Brezeln, Chips, was auch immer. Und mussten dann angeben, ob sie da jetzt irgendwie von diesem Anblick irgendwie frustriert sind oder deprimiert und wie schmackhaft sie ihnen das erscheint, was sie sehen und wie groß ihr Verlangen ist.
Geil.
Und danach sollten sie den Geschmack bewerten von Kostproben tatsächlich und dann sind die Versuche da abgehauen und die wurden aufgefordert, ja, esst so viel ihr wollt. Und haben halt dann geguckt, was passiert und gesehen, dass tatsächlich eben nach, wenn man jetzt quasi eine Woche lang auf Schokolade verzichtet hast, dass dann die Schokolade wesentlich appetitlicher und begehrenswerter eingeschätzt wird, aber auch gleichzeitig irgendwie dich der Anblick stärker frustriert und deprimiert als vorher und du danach wesentlich mehr davon isst als von allen anderen angebotenen Nahrungsmitteln. Mhm. Also auch mehr davor. Und das ist eben, das ist halt wie bei einer Diät, muss man halt aufpassen. Es bringt jetzt nichts zu sagen, ich mache jetzt eine Diät und wir haben jetzt gerade Fastenzeit, ja. Mhm. Man sagt, ich esse jetzt irgendwie, wie lange dauert die Fastenzeit?
7 Wochen?
Weiß ich nicht.
Wie lange sind die durch die Wüste gerannt? 40 Tage?
Ich esse jetzt hier, ich trinke jetzt irgendwie hier keinen Alkohol oder sonst irgendwas oder esse keine Schokolade oder was auch immer, dass es halt dann dazu führen kann, dass du danach, wenn das jetzt quasi halt wirklich so eine zeitlich begrenzte Diät ist, dass du danach eben das Zeug umso mehr konsumierst, weil das eben anscheinend dann in deinem Gehirn, also haben dann irgendwie untersucht, haben sich die Wellenmuster vom Gehirn irgendwie angeschaut und was passiert, wenn die Leute da ging es um die Frustesser und die Leute, die bei Frust viel und bei wenig essen, das Verlangen ändert, wenn sie irgendwelche Bilder sehen. Da haben sie auch gezeigt, dass halt je nachdem, welche Stimmung du gerade gehabt hast, haben die halt die Bilder von Schokolade, von Burgern, von Pizza, was auch immer, andere Auswirkungen gehabt. Ja? Also das heißt, dass je nachdem, was das Gehirn mit dem Bild von Essen anstellt, ist halt einerseits davon abhängig, wie du dich momentan gerade fühlst, aber auch von dem Stil des Essens, von deinem Essensverhalten, das du dir angewöhnt hast, ja. Weil die haben wirklich gezeigt, Frauen gehabt, die einerseits eben Frustesser waren, also quasi wahnsinnig viel gegessen haben, wenn sie frustriert sind, und die anderen, die halt das nicht waren, beziehungsweise eben, es gibt auch Leute, die halt irgendwie bei Stress, bei irgendwelchen großen Emotionen wenig essen und nichts runterbringen, ja. Und haben gezeigt, dass halt irgendwie das, wie dein Gehirn auf Bilder von Essen reagiert, hängt halt ganz davon ab, welches Essverhalten du dir angewöhnt hast. Das ist eine ziemlich umfangreiche Studie, also kann das da verlinken und nachlesen, aber ich fand es halt auch gerade interessant, jetzt auch, weil ich jetzt gerade wieder in der Fastenzeit irgendwie auf Facebook sind ja 100.000 Leute, die alle erzählen, ja, und jetzt hier, ich verzichte jetzt auf dieses, auf jenes und so weiter. Klar, kann man machen,
aber. Ich verzichte auf Fasten.
Ja, also man muss ja halt darüber im Klaren sein, dass man dann eventuell alles das, was man verzichtet hat, nachher dann extra wieder sich reinhaut.
Sich aber wunderbar einreden kann, man hätte super verzichtet und das wäre ganz toll gewesen.
Genau.
Im Jahresmittel rüttelt sich das dann wieder ein. Ja. Wenn du Hunger hast, wo wir gerade beim Essen sind, wenn du Hunger hast, hast du nicht nur Hunger auf Nahrung. Nee. Ganz spannendes Ding. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Hungrige auch andere Dinge stärker begehren als nur Lebensmittel, also als nur was zu essen. Die haben sich ein paar Probanden geholt, 300 oder sowas. Die mussten sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hungrig bist du? Danach haben sie ihre Neigung zur Kategorie haben wollen untersucht. Mhm. Die haben denen Texte gezeigt, in denen irgendwelche Nichtwörter, also einfach nur so aneinander gebappte Silben und echte Wörter auf dem Bildschirm erschienen sind. Also so neutrale Begriffe, irgendwie Haus oder sowas. Dann Begriffe, die immer irgendwie was mit haben wollen zu tun haben, also so Gewinn und sowas. Und Begriffe aus dem Bereich Essen, also Appetit, Brot oder sonst was. Und je hungriger die Probanden waren, desto mehr Wörter aus der Kategorie Essen haben sie erkannt. Und desto mehr Wörter aus der Kategorie haben wollen haben sie erkannt.
Okay.
Im Vergleich jeweils zu neutralen Begriffen.
Das heißt, wenn du hungrig bist dann irgendwie und irgendwie Klamotten einkaufen gehst, kaufst du mehr Klamotten,
genau. Hunger ist deren Fazit. Hunger schaltet irgendein Verhaltensmuster ein, das mit allgemeinem Begehren, also haben wollen, einhergeht. Und das ist halt auch echt krass. Das heißt, wenn du shoppen gehst irgendwie, geh vorher was essen.
Genau.
Also ich kenne das halt, ich kenne das halt tatsächlich nur vom Lebensmittel. Wenn ich Hunger,
ja, das ist sowieso, glaube
ich, wenn ich hungrig Lebensmittel einkaufen gehe, ich kann an keinem Feinkostgeschäft vorbeigehen und gebe 50 Euro für Käse aus, den ich eigentlich gar nicht brauche.
Das kann ich auch glauben.
Und damit meine ich nicht nur Käse, sondern auch Brot und Wurst und sonstigen Käse. Es ist schon echt heftig, aber ja, irgendwas passiert da. Also ne, immer schön essen.
Ja, das ich überlege gerade, ob ich hier wieder eine
Schule. Ich habe noch einen. Also noch einen?
Machen wir
weiter. Okay, dann haben wir noch einen. Weiter. Kiffen!
Ja, da haben wir gedacht, dass die Geschichte warum, dass sie rausgefunden haben, warum Kiffen hungrig macht oder
sowas. Genau, sie haben rausgefunden, warum Kiffen hungrig macht. Und zwar macht Kiffen, man dachte ja bisher, dass es irgendwie bestimmte Rezeptoren, die Hunger erzeugen, aktivieren würde. Macht es aber gar nicht, sondern es programmiert Rezeptoren, die, also die Neuronen, die den Appetit zügeln, also den Hunger regulieren eigentlich, die werden umprogrammiert und für die Dauer des Fressflashs oder für die Dauer des Breitseins werden die zu Neuronen, die Hunger auslösen. Das heißt, du hast auf einmal doppelt so viel hungermachende Dinger im Kopf, ja, oder Hunger, dein Gehirn macht doppelt so viel Hunger, wie es eigentlich machen würde, wenn du nicht bekifft wärst. Und darum frisst du halt. Und zwar auch, wenn du gesättigt bist. Das ist halt das Interessante.
Mit Studie zusammen, also sind dann irgendwie die Kiffer auch die, stürmen die dann auch die Klamottenläden und kaufen da irgendwie mehr ein, wenn sie hungrig sind, oder sind die so breit, dass sie nicht ist es, dass sie nicht hochkommen?
Das weiß ich nicht, aber du hast mich gerade auf ein sehr schönes Experiment gebracht, das ich im Rahmen meiner privatempirischen Forschung durchaus mal machen könnte.
Ja,
bekifft zum Herrenausstatter. Hey.
Und ich habe jetzt eine, jetzt passt doch heute schon die Überleitung zu meiner Geschichte, denn was sind alle Kiffer bekanntlicherweise?
Entspannt.
Ja, ach nee, ich wollte jetzt irgendwie Vorteile verbreiten. So. Ja, also alle Kiffer sind natürlich auch heftig tätowiert, weil das irgendwie alles ungebildetes Volk. Und
das ist die Unterschicht, genau.
Genau, alle Kiffer ist alles die Unterschicht, genau. Und das Problem ist, also nicht ernst nehmen bitte, liebe Kommentatoren, da komme ich dann wieder zu shitstormt. Es geht um eine Geschichte. Was tust du, Holger, wenn du jetzt drauf kommst, dass du das grauenhafte Tattoo, das du an versteckter Stelle trägst, doch weghaben willst?
Dann gehe ich zu irgendwie erstmal, glaube ich, zum Hautarzt und der schickt mich dann zu irgendeinem Laser-Epilier-Dingsi. Weglasern ist so das, was der Volksmund
genau
sagt.
Weißt du,
keine Ahnung, was es ist? Nee, keine Ahnung.
Also das Ding ist, wenn du quasi ein Tattoo, also ich habe keine Tattoos, ich erzähle es jetzt hier nur aus dem, was ich theoretisch weiß. Also ich habe zwar nichts gegen Tattoos an sich, aber ich würde mir selbst sowas nicht machen lassen, denke ich. Das Ding ist, das wird nicht einfach nur Tinte irgendwie unter die Haut gespritzt, weil das allein würde nicht wirklich funktionieren, sondern du kriegst da ein Pigment unter die Haut und dann kommen Blutzellen, so Makrophagen heißen die angeblich, dass die gehören zum Immunsystem und die quasi die umschließen diese Pigmente und dadurch bleiben die halt dann da drinnen erhalten. Ja, also das heißt,
also eigentlich so, ja, okay. Also eine Verkapselung, ja.
Genau, und das ist ja dumm, wenn du wirklich lange wartest, dann verblassen solche Tattoos ja auch, weil dann die Makrophagen das halt dann doch im Laufe der Zeit immer weiter, die Makrophagen leben auch nicht ewig, werden doch neue ersetzt und so weiter und irgendwann wird das Tattoo dadurch dann eben verschwommen und verschwindet dann. Mhm. Und was du mit dem Laser machst eben ist quasi diesen
Degenerationsprozess anregen, oder?
Ja, du spaltest das Pigment in kleinere Stücke auf, damit es leichter halt irgendwie quasi abtransportiert werden kann.
Verstehe.
Und das ist irgendwie so ein Laser, das dauert lange, es kostet viel Geld und so weiter. Es hat ein kanadischer Student, also Doktorand in dem Fall, hat anscheinend, sagt er zumindest, eine neue Technik entwickelt, und zwar eine Creme, ja, also eine Tattoo-Weg-Creme, wo halt im Wesentlichen Bisphosphonat-Liposomal-Tattoo-Remover, also Bisphosphonat, ich weiß nicht, was das ist, die mithörenden Biologinnen und Biologen.
Stimmt, auch wieder irgendwas, was in Plastikflaschen ist und nicht ins Wasser darf. Oder?
Aber jedenfalls, dass die spürt sich auf die Haut, ja, und dann, das sind halt irgendwie so Liposome drinnen, die gehen dann auch in deine Haut rein und da kommen auch die Makrophagen an und wollen diese Liposome wegschaffen und die nehmen dann die Farbpigmente gleich mit. Ja, das heißt, du lockst quasi mit dieser Creme die Makrophagen, extra Makrophagen an, damit die dann dein Tattoo wegfressen, jetzt ganz unwissenschaftlich ausgedrückt.
Ich habe gerade so eine diebische Freude daran, diese Sendung Angriff der Killer-Makrophagen zu nennen, aber ja, ich weiß nicht.
Ja, also wie gesagt, das ist halt noch, die haben wir, glaube ich, an Mäusen getestet bis jetzt und noch ist er nicht weiter, also mal schauen, was dabei rauskommt. Aber ich fand es halt irgendwie ganz interessant, also
wenn man das mit Creme machen kann, dann kann man, ist es halt so ein, ja, dann wird es halt so angenehm beiläufig, ne? So ein bisschen wie Scheidung in der DDR.
Also das ist halt, ich habe jetzt irgendwie nichts gegen Tattoos an sich, obwohl es natürlich sehr viele Menschen gibt, die wirklich absolut grauenhafte Tattoos haben, was wirklich schlimm aussieht. Aber genauso viele haben auch wirklich coole Tattoos. Aber ich würde halt sowas nie machen lassen, weil ich denke mir, ich räume irgendwie alle ein, zwei Jahre mein Zimmer um, weil es mir auf die Nerven geht. Ich ändere alle halbe Monat meinen Desktop-Hintergrund, weil es mir auf die Nerven geht. Mhm. Da bin ich so blöd und lass mir irgendwas auf meine Haut tätowieren, was ich mein Leben lang nicht wegkriege. Weil das geht mir zwei Jahre noch auf die Nerven und dann möchte ich was anderes haben. Also entweder die Leute erfinden irgendwie so programmierbare Tattoos, wo ich mir irgendwie jede Woche ein neues Tattoo runterladen kann, damit es dann irgendwie anders aussieht.
Ich gebe das gleich weiter an die Abteilung Cyborgism.
Oder eben, wenn man es halt wirklich so entfernen kann, also so ist das so Rubbel-Tattoos, ja? Also wenn es die gibt es ja nicht wirklich, das sind ja dann eher für Kinder.
Und so Henna-Tattoos oder?
Ja, genau. Da hätte sowas würde ich mir auch, wenn ich jetzt irgendwie generell persönlich auf den Stil stehen würde, aber ich glaube, mir passt sowas nicht. Also ja, aber ich fand, das ist zumindest, wenn das wirklich so funktioniert, wie der das behauptet, dieser Alec Falkenham heißt der Student, dann wäre vielleicht, ja, dann gucken wir es dann mit den Tattoos. Entweder wir kriegen dann noch viel mehr, noch viel hässlichere Tattoos überall.
Genau.
Oder
testweise oder, so, ich habe mal ausprobiert, kostet ja nichts, kann man wieder wegwischen.
Also ich fand es interessant, dass du quasi so eine Creme hast, die dann irgendwie irgendwelche Killerbakterien anlockt, damit sie dein Tattoo auffressen.
Ist aber Labor, ne? Oder haben die das schon am Menschen getestet?
Mäuse.
Wäre immer so die Nebenwirkungen, fände ich auch nochmal ganz interessant. Was ich dann hinterher.
Ja, Menschen haben sie noch nicht. Also steht hier in der Pressemitteilung von der Universität in Kanada, wo das war, dass sie anscheinend Unmengen Freiwillige schon gemeldet hätten, dieses Produkt zum Testen. Aber momentan sind noch keine Menschenversuche geplant. Also das kommt dann irgendwann später erst.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Dunning-Kruger-Effekt auf Autofahrer anzuwenden ist.
Na echt jetzt?
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. die haben sich angeguckt, wie ist denn eigentlich, also wie schätzen Autofahrer ihre eigenen Fähigkeiten, insbesondere in Gefahrensituationen oder bei Extremsituationen, Extremwettersituationen, konkret haben sie das bei Schnee und Eis und sowas getestet. Wie schätzen Autofahrer ihre, wie nennt man das denn, ihre Fahrkompetenz sozusagen ein? Und wie ist tatsächlich deren Fahrkompetenz? Und es ist so, und das kennt man auch, ich habe in irgendeinem Interview mit irgendeinem Verkehrsforscher, habe ich auch mal gehört, 90% der Autofahrer würden sich für überdurchschnittliche Autofahrer halten. Genau, ja. Was unmittelbar zur Folge hätte, dass die restlichen 10% beim Verlassen der Garage schon schwere Unfälle bauen müssten.
Genau.
Das fand ich irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, keine Ahnung, ich habe die nie nachgeschlagen, recherchiert oder verifiziert. Aber es ist halt eine Binse, dass Menschen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Im Grunde beschreibt das ja, was Dunning-Kruger oder was der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt. Er sagt halt, Menschen neigen dazu, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Und je unfähiger sie sind, desto stärker überschätzen sie ihre eigenen Fähigkeiten.
Ja, und desto weniger Ahnung hast du halt, wie deine eigenen Fähigkeiten wirklich sind.
Genau. Und genau das lässt sich auf Autofahrer wohl sehr gut übertragen. Die haben sich nämlich eine Metastudie gemacht, über 22 Studien, und haben rausgefunden, wie gesagt, der Dunning-Kruger-Effekt ist auf Autofahrer anwendbar, das ist vermutlich sogar eine Binsenweisheit. Haben sich aber zwei Dinge angeguckt, und zwar einmal Fahrer, die ein Fahrsicherheitstraining gemacht haben, und die verglichen mit Fahrern, die kein Fahrsicherheitstraining gemacht haben, aber ein mehr oder weniger unmittelbares Feedback auf ihr Fahrverhalten, auf ihre Fahrweise bekommen haben. Stellt sich raus. Da gibt es übrigens auch, glaube ich, mittlerweile ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn ich stellt sich raus sage, muss man einen Schnaps trinken. Es gibt ein bemerkenswert Trinkspiel. Immer wenn ich bemerkenswert sage oder schreibe, muss man trinken. Also stellt sich raus. Fahrer, die ein Fahrsicherheitstraining gemacht haben, überschätzen ihre Fähigkeiten umso stärker. Also der Dunning-Kruger-Effekt ist auf Fahrer nach einem Fahrsicherheitstraining umso stärker anwendbar als auf Fahrer, die gar kein Training und gar nichts gemacht haben.
Fahre ich nicht mehr. Ich habe mir ein Fahrsicherheitstraining gemacht, Paul. Aber ich fahre schon noch nicht mehr Auto. Also.
Fahrer, die ein zeitnahes Feedback über ihre Fahrweise bekommen haben, schätzen ihre Fähigkeiten realistisch ein. Das ist jetzt eine etwas zugespitzte Zusammenfassung, ist ein bisschen komplizierter.
Wie sieht dieses Feedback aus? Irgendwie, wenn sie mehr schreit, du Arschloch oder sonst irgendwas vorbeifährt?
Nicht, wenn jemand schreit, du Arschloch, sondern fahr hier mal langsamer.
Okay.
Fahr hier mal langsamer, der Straßenbelag ist nicht dazu geeignet. Also ne, eine schneebedeckte Straße ist nicht dazu geeignet, 80 zu fahren. Auch wenn du dir das einbildest, auch wenn du mal Schleuderkurs gemacht hast oder sowas, heißt das noch lange nicht, dass du das hier gerade im Griff hast. Fand ich ganz interessant. Also ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich habe immer gedacht, Fahrsicherheitstraining hilft dabei, Situationen besser einzuschätzen oder die Gefährlichkeit von Straßenzuständen, so muss man es ja eigentlich sagen, besser einzuschätzen. Anscheinend ist das nicht so.
Interessant.
Was es halt macht, was es wirklich macht, und darum empfehle ich jedem Fahrsicherheitstraining zu machen, habe ich auch mal gemacht, würde ich auch gerne nochmal machen, ist ewig her. Es hilft dir, in Extremsituationen nicht die Nerven zu verlieren, weil du die physikalischen Grenzen des Fahrzeuges schon mal kennengelernt hast.
Ich habe das damals gemacht, das war so eine PR-Aktion von Mercedes, die hatten ja gerade ihre Probleme mit dem Elchtesting und um halt das wieder irgendwie in den Griff zu kriegen, hat halt irgendwie Mercedes in ganz Österreich so Fahrsicherheitstrainings veranstaltet, wo du halt mit diesem, weiß nicht, welches Auto das war von Mercedes.
Die A-Klasse war das.
Ja, genau, wo du halt irgendwie die haben halt die A-Klasse gestellt dort auf dem Fahrsicherheitszentrum und du konntest halt dann mit der A-Klasse da dieses ganze Training machen und rumfahren. Und da konntest du dich irgendwie halt kostenlos anmelden und da haben wir dann irgendwie ich und ein paar Kumpels, weiß nicht, wie waren da, keine Ahnung, ich habe gerade also ein Jahr nach meinem Führerschein, also ziemlich am Anfang noch, sind wir da hingefahren, das war recht interessant.
Macht
also,
Spaß, ne? Auf dieser Rutsch, diese Seifenoberfläche fand ich total lustig. So Sitt, wo überhaupt gar nichts mehr geht, sondern einfach, ja, wo dann Physik einfach mal macht, was sie für richtig hält.
Was wirklich cool war, am Schluss gab es eine Art Rennen, also einfach nur halt irgendwie so, um halt irgendwie noch ein bisschen so einen Spaß zu haben. Also haben alle bei so einem Wettbewerb mitgemacht und du musstest das war so eine A-Klasse, die hatte hinten oder vorne, ich weiß nicht, wo der Antrieb ist, also da, wo nicht der Antrieb war bei der A-Klasse, hatten die so Einkaufswagenräder, ja. Also
die, halt die so völlig so erratisch.
Genau. Und mit denen musstest du halt irgendwie so hinter das Kurs abfahren, das war absurd.
Das ist schön. Also das würde ich auch gerne mal machen. So ein bisschen wie Rückwärtsrennen fahren wahrscheinlich.
Ist mal lustig, ja. Aber ist auch schon ewig hier, also wie gesagt. Aber es ist, man ist auf jeden Fall nicht mehr, man hat zumindest schon mal gemacht, was man machen müsste, wenn man irgendwie in Schwierigkeiten kommt.
Genau.
Das hilft dir dann durchaus weiter, ja.
Aber gleichzeitig führt es halt dazu, dass du denkst, du wärst ein besserer Autofahrer, ohne dass du es bist.
Gut, das habe ich mir eigentlich, ich hätte es nicht gedacht. Aber wie gesagt, das ist ja gerade dann ein Google-Effekt, dass du es irgendwie deckst.
Genau. Also das hilft es nicht. Ich bemühe mich auch tatsächlich, seit ich diesen, der ist mir relativ neu, Dunning-Kruger, kenne ich noch so lange noch nicht. Also, weiß ich, 10 Jahre, 8 Jahre, ich weiß es nicht. Aber seit ich den kenne, bemühe ich mich, mich aktiv zu unterschätzen. Weil das ist halt sehr hilfreich, sich zu unterschätzen. Also ich denke mir immer, naja, mach mal langsam, du kannst halt nicht so gut. Und dann gelingt es mir umso besser. Das ist total klasse. Das ist dann auch immer so ein kleines Erfolgserlebnis dabei. Wahrscheinlich ist dann ab dem Moment, wo ich das Erfolgserlebnis hatte, für die nächsten 6 Wochen, bilde ich mir ein, der Beste zu sein und merke es wieder nicht. Ne?
Ich habe noch eine Geschichte über Fortpflanzung und dann noch was über die dunkle Materie, die uns alle umbringt. Das wäre dann der Scheiß der Woche gewesen.
Ah, ist das? Ich dachte, Fortpflanzung wäre die dunkle Materie, die uns irgendwann alle umbringt.
Ja, nein. Die Fortpflanzung, das ist eine schöne Geschichte. Das sind Wissenschaftler aus, weiß nicht wo, aus keine Ahnung, steht hier nicht.
Die wisst, wenn das da nicht steht, dann hat die Wissenschaft
doch, hier, das festgestellt. Hier, okay. Britische Wissenschaftler. Okay. Britische Wissenschaftler. Ich habe mich nur hier von der Anfangszeile irritieren lassen, wo Minen stand. Dabei waren das gar keine Minen. Die haben herausgefunden, dass heute 16 Millionen heute lebende Männer sind direkte Nachfahren von Genghis Khan.
Okay, das ist eine riesige Armee. Wir dürfen diesen Leuten keine Pferde geben.
Genau. Nee, die haben halt gezeigt, also es war dann eine umfassende Studie, die haben auch gezeigt, dass in China, in Nordchina, 1,5 Millionen Menschen vom Jiokanga abstammen. Das ist der Begründer der Qing-Dynastie. Und dann haben sie auch noch irgendwie so eine irische, ich frage mich nicht, wie es ausspricht, Ui-Nil-Dynastie gehabt, wo sie auch Unmengen Nachfahren zeigen haben können. Das heißt, also das halt, das finde ich immer so faszinierend. Also diese Studie heißt irgendwie, ist irgendwie Y-Chromosom-Abstammungscluster und von wo sie halt probiert haben, verschiedene bekannte. Also sie haben noch rausgefunden, es gibt noch 9 weitere solche Megalinien, wo wollte anscheinend irgendwie, die sie halt dann nicht mehr konkreten Personen zuordnen konnten, irgendwie Genghis Khan oder Giokanga. Aber anscheinend gibt es halt wirklich irgendwie, was man in diesen Chromosomen nachmachen kann, wirklich so halt sehr potente, polygame Urväter vor langer Zeit, die hier da halt wirklich groß Nachkommen gezeugt haben. Und das finde ich immer so faszinierend. Also wenn ich dann irgendwie auch so Bücher über Evolution und alles lese, wenn du halt irgendwie zurückgehst, ich meine, hast du das Problem, wenn du hast halt irgendwie zwei Eltern, vier Großeltern, das wird dann ziemlich absurd, bis du schon irgendwie nach ein paar Generationen irgendwie auf eine Zahl kommst, so viele Menschen hat es gar nicht geben können damals.
Ja, und wenn du weiter zurückgehst, schrumpft das dann wieder zusammen.
Ja, das Ding ist halt, dass halt irgendwann, du kommst halt irgendwann auf weiß ich, ein paar hundert Millionen Vorfahren, die du gar nicht gehabt haben kannst, weil halt so viele Menschen gar nicht gelebt haben. Das heißt, einerseits hast du natürlich ab einer gewissen Grenze sehr viel Inzucht mit dabei in den Vorfahren. Das heißt, du hast dann quasi, da gibt es bei den Ahnenforschern, heißt das der Ahnenspund. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du da irgendwelche, dass halt irgendwie Teile deiner Ahnen verschwinden, weil sie halt die gleiche Person sind. Wollte dann irgendwie dein Urgroßvater oder auch dein Urgroßonkel.
Ah, so rum. Verstehe, jetzt habe ich es.
Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass halt irgendwann wirklich alle Menschen miteinander verwandt sind. Ja, also ja. Wirklich alle Menschen, es ist schon ewig her, dass ich das Buch gelesen habe. Das ist irgendwie das einzige Buch, was man wirklich von Richard Dawkins gelesen haben muss. Das ist The Ancestor's Tale, wo er halt wirklich diese ganze Evolutionsgeschichte umfassend und wunderbar aufarbeitet, und da geht es auch um den ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck heißt, also quasi um die Person, die der letzte gemeinsame Vorfahre aller Menschen war. Also es muss jetzt nicht mehr keine konkrete Person sein, sondern es gab halt, wie man zum Beispiel von allen Menschen, die heute leben, wird es wahnsinnig viele Menschen geben, die halt quasi in 1000 Jahren keine Nachkommen mehr haben. Ja?
Ja.
Also die quasi komplett aussterben, die Linie. Und ein paar andere Menschen wird es geben, von denen halt dann alle anderen abstammen, weil du halt ab irgendeinem gewissen Punkt haben alle die gleichen Vorfahren. Mhm. Und dieser letzte gemeinsame Vorfahre der heutigen Menschheit, der ist, ich habe die Zahl leider nicht im Kopf, der ist überraschend nahe in der Vergangenheit. Ja, also es ist irgendwie nicht so, irgendwie der hat vor 10 irgendwie so ein Australopithecus vor 10 Millionen Jahren, sondern wirklich, das ist ein paar tausend Jahre oder so. Also das ist überraschend nahe, dieser letzte gemeinsame Vorfahre. Also das fasziniert mich immer wieder, wenn man da über so die Dinge nachdenkt. Und ich würde gerne wissen, wo man irgendwie, eigentlich in heutigen Zeiten bräuchte man jetzt irgendwie eigentlich so ein Online-Tool, wo du irgendwie deinen Namen eingibst oder irgendwie
die Mormonen fragen, die haben doch da.
Und dann, damit du dann sofort siehst, bist du auch einer von der 16 Millionen Armee von Genghis Khan oder nicht. Damit wir uns dann irgendwie mit den 1,5 Millionen von China prügeln können.
Ja, es gibt doch die Mormonen, die haben doch so ein riesiges Archiv, so ein riesiges genealogisches Archiv. Und da könnte man das eigentlich super andocken. Das müsste man halt den Mormonen Geld geben, ne?
Wahrscheinlich, ja. Gut, die machen das ja, die Mormonen, da wirst du die weißt du, die Mormonen, die taufen ja auch alle,
ungefragt.
Ja, also genau. Das werden auch alle Vorfahren, alles, wirst einfach beinhart, wird alles getauft mormonisch, damit du dann irgendwie da drum bist. Die haben ja auch irgendwie die ganzen Leute in ihren Datenbanken drin.
Aber ist halt ganz nett.
Deren Sicht alles Mormonen sind, ja.
Aber ich finde das halt ganz nett, weil das bedeutet auch für so Typen wie dich und mich Erlösung irgendwann. Also, ne, für den Fall, dass die Recht haben, sind wir fein raus.
Wenn wir nicht Recht haben, dann haben wir jetzt reingeritten, die Arschlöcher. Ja, dann sitzt man im Himmel, da kommt irgendwie Allah und sagt uns hier, was bedeutet das?
Ja, was bist du für ein Christen Arschloch? Genau, jetzt sag mal Kopf ab. Die Hölle, da gibt's Glücksspiel. Männer sind Lügner. Das ist auch so eine Binsenweisheit. Ne?
Glaube ich nicht. Glaube ich dir nicht.
Ich gucke. Moment mal. Alle Kreter lügen, das war's, ne? Ich finde gerade nicht raus. Doch, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, wie in Gruppen gelogen wird. So, wir wollten dann einfach wissen, wie wird in Gruppen gelungen. Also wie Individuen lügen, das kriegt man ja mal ganz gut mit. Das kriegen ja auch so Erziehungswissenschaftler und sowas, die gucken sich ja auch immer schon bei Kindern an. Haben Gruppen aufgestellt, und zwar Männer und Frauen. Mhm. Und haben die würfeln lassen. Also ne, würfeln lassen, also einer sollte würfeln und der andere das Ergebnis aufschreiben. Und für irgendwie, ich habe das jetzt leider nicht mehr genau im Kopf. Wenn du eine 6 gewürfelt hattest, gab's Geld. So, ne, also sie würfeln, schreiben das auf, jedes Mal, wenn sie 6 würfeln, machen sie einen Strich, dafür gibt's dann Geld. So, und haben die Leute allein gelassen. Haben gesagt, oh, hier, mach mal, wir kommen in einer halben Stunde wieder, dann geht das ja. Und haben die aber heimlich beobachtet dabei. Wussten also, wie oft die 6 wirklich gefallen ist, und haben dann geguckt, wie oft haben die denn eigentlich aufgeschrieben, dass die 6 gefallen ist. Mhm. Stellt sich raus, wenn Männergruppen gewürfelt haben, haben die öfter behauptet, dass sie eine 6 gewürfelt haben, als wenn Frauengruppen eine 6 gewürfelt haben.
Also die Gruppen mussten das ja mit ihrer auch gemeinschaftlich da irgendwie.
Genau, das waren aber immer Zweiergruppen. Ja, okay. Ich glaube, es waren immer Zweiergruppen. Ne? Mal gucken. Männlich, weiblich, Zweiergruppen, genau, es waren immer Zweiergruppen. Also männliche, gemischte und weibliche hatten sie. Und ja, die Männer haben am meisten behauptet, sie hätten Sechsen gewürfelt, ohne dass sie Sechsen gewürfelt haben.
Und die haben dann sich angeguckt, wie die kommuniziert haben, ob sie schummeln sollen oder nicht, oder wie war das?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen.
Wenn die Gruppe sich quasi einigen muss, schummeln wir jetzt hier oder nicht, dann wäre es interessant zu sehen, wie das abläuft, also wie die sich verständigen.
Es gab übrigens für die 6 kein Geld. Ich habe mich vertan. Also es gab für die 6 kein Geld. Das heißt, für alle anderen gab es Geld.
Achso, okay. Gut, ist egal, aber.
Ja.
Ja, interessant. Aber ob das irgendwie. Ich bin jetzt wirklich interessiert, wie man sich da, wenn man jetzt, wenn das halt irgendwie Männer irgendwie öfter schummeln als Frauen oder sowas, das ist jetzt ist auch interessant. Aber richtig interessant wäre nicht gewesen, wenn das jetzt schon Gruppen sind. Wie das einerseits der Unterschied, würden die das auch machen, wenn sie alleine sind? Oder machen die das in Gruppen? Öfter oder weniger oft.
Dass du hast auch immer wenn es um Sozialexperimente geht, hast du immer so gemeine Fragen.
Ja, irgendwie das ist da, weil ich habe halt immer so diese ganzen Sozialwissenschaften, das ist halt, ich weiß nicht, was da halt irgendwie rauskommt, da ich weiß nicht, ob es jetzt cool oder schlecht ist, aber es ist irgendwie, ich bin
das ist oft fragwürdig.
Nicht zufrieden. Ich bin nicht fragwürdig im schlechten Sinne, eigentlich müsste man das noch wissen, um richtig interpretieren zu können, was da rausgekommen ist. Ja. Also mir sind die sozialwissenschaftlichen Ergebnisse nicht umfassend genug, sagen wir so, im Vergleich zu den naturwissenschaftlichen ist es vielleicht klarer definiert, was da rausgekommen ist und was daraus folgt und was nicht. Und im Gegensatz zu den sozialwissenschaftlichen Ergebnissen wurde ich halt dann, zumindest ich, dann doch denke, man müsste noch viel mehr wissen, um zu interpretieren, was das jetzt zu bedeuten hat.
Ich habe es übrigens jetzt nochmal kurz überflogen. Also für die 6 gab es kein Geld. Mhm. Und jeder Proband hat genauso viel Geld gekriegt, also genauso viel Euro, wie Augenzahlen geworfen wurden. Und statistisch gesehen hätte pro Wurf jeweils 2,50 kommen müssen. Ist aber nicht. Bei der männlichen Gruppe, die haben im Schnitt 4 Euro gekriegt. Die gemischten Gruppen 3,70 und die Frauen 2,74. Das heißt, die Frauen waren am dichtesten an der Prognose dran.
Ja, die Frauen haben sich wahrscheinlich verzählt. Genau, weil Frauen schlecht Mathematik können. Was die Überleitung, bitte wieder nicht, spart euch keine bösen Kommentare, bitte. Das ist nur bei der Überleitung zur nächsten Geschichte. Da geht es nämlich um eine Studie von israelischen Wissenschaftlern, die sich angeguckt haben, warum es so ist, dass eben Frauen oder Mädchen weniger oft in mathematische, naturwissenschaftliche Fächer studieren.
Weil sie kleinere Gehirne haben.
Ja, jetzt ist
ich kann immer noch drunter.
Und haben halt geguckt, also das ist halt immer die Frage, liegt das irgendwie an den Eltern, liegt das an dem Umfeld und so weiter oder hat es vielleicht wirklich irgendwie kleinere Gehirngründe? Und die haben sich halt angeguckt, welche Rolle die Lehrer haben. Ja, und vor allem die Lehrer in den unteren Stufen, also Grundschule, Unterstufe und so weiter. Mhm. Und haben dazu, es waren Arbeiten, also ganz normal irgendwie Mathearbeiten, Naturwissenschaftsarbeiten und haben die benoten lassen von Lehrern, die Schüler gekannt haben und gleichzeitig auch noch von anderen Lehrern, die das quasi anonym, die wussten nicht, welche Kinder es sind, ob es jetzt irgendwie Jungs oder Mädchen sind. Also die haben es quasi einmal anonym beurteilt, einmal mit den bekannten Lehrern beurteilt und haben gesehen, dass die Lehrer, die Schüler kannten, die Jungen tendenziell oder nicht signifikant besser beurteilt haben, als sie waren und die Mädchen signifikant schlechter beurteilt haben, als sie waren. Wohingegen die anonymen Beurteilungen, die haben halt den tatsächlichen Fähigkeiten, die halt im Test abgefragt worden sind, entsprochen. Mhm. Und die Lehrer, das heißt, wenn du als Lehrer weißt, dann bist du quasi als Lehrer, bist du ja auch unbewusst beeinflusst, dass irgendwie Jungs sind besser in Mathe und Wissenschaft und Mädchen nicht so weiter. Und diese unbewusste Vorstellung beeinflusst dich als Lehrer anscheinend bei der Beurteilung, sodass du eben die über Fehler von Jungs hinweg siehst und Fehler von Mädchen vielleicht irgendwie stärker beurteilst. Das heißt, und das natürlich hat dann wieder einen Rückkopplungseffekt.
Ja,
wenn du dann irgendwie als Mädchen merkst, dass du schlechter bist, dann wirst du dich vielleicht auch nicht so anstrengen, bist vielleicht irgendwie demotiviert. Mhm. Als Junge, auch wenn du schlecht bist vielleicht, wenn du vom Lehrer irgendwie gute Noten
hast du wieder Dunning-Kruger?
Dann wirst du, nicht nur Dunning-Kruger, sondern du bist auch vielleicht irgendwie optimistischer, bist besser. Die haben auch gezeigt,
dass
es
nachverfolgt,
wie das dann eben auf dem College, auf den Hochschulen aussieht. Und haben gezeigt, dass die Jungs dann da eben wirklich eben tatsächlich auch halt erstens mal wesentlich mehr von denen naturwissenschaftliche, mathematische Studien machen als die Mädchen und dann eben auch wirklich dann eben auch bessere Noten bekommen, weil die halt anscheinend wirklich eben von das Fazit von dieser Studie war eben, dass wirklich das ganze Ding eben schon wirklich in der ersten Klasse in der Schule anfängt, weil da schon vielleicht nicht unbedingt in den Köpfen der Kinder die Vorstellung vorherrscht, ich bin ein Mädchen, ich kann nicht Mathe, ich bin ein Junge, ich bin gut in Physik, sondern dass das in den Köpfen der Lehrer existiert.
Und die dann erzeugen dann in den Köpfen der Kinder eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja.
Genau, also das war das Fazit von dieser israelischen Studie.
Es passt natürlich auch noch sehr gut zu, ich weiß gar nicht mehr von wem die Studie war, die habe ich kennengelernt in den 80er Jahren schon, in der Schule war das, in den 80er oder frühen 90er Jahren in der Schule noch, dass die Herkunft, die soziale Herkunft der Schüler über die Note bestimmt. Das ist mittlerweile eine Binsenweisheit geworden, auch vielfach bestätigt. Das findest du halt ganz einfach raus. Du nimmst Arbeiten, Aufsätze oder sowas, legst die Lehrern vor, anonymisiert, sagst, benote das mal, dann legst du sie ihnen vor, sagst, das ist ein Akademikerkind, benote das mal und das ist ein Arbeiterkind, benote das mal. Und die Arbeiterkinder schneiden in der Regel eine Note schlechter ab. Das heißt, die soziale Herkunft ist entscheidend dafür, wie der Lehrer glaubt, dass du denken kannst und benotet dich entsprechend. Und wenn das dann auch noch sich nochmal unterscheidet bei Frauen und Männern, ist sehr interessant. Müsste man mal gucken, was noch alles für, wie heißt das Deutsche, für Cognitive Bias? Voreingenommenheit oder Vorurteil nennt man das. Vorurteil ist allerdings dann wieder durch den Volksmund.
Verzerrung, was auch immer.
Ja, genau, kognitive Verzerrung. Aber das ist halt das
klassisches
Vorurteil eigentlich. Nur ist das Wort Vorurteil durch den Volksmund zu negativ belegt, als dass man es so benutzen kann.
Obwohl es in dem Fall, in diesem Bericht über die Studie, ist es auch nicht unbedingt nicht ein klassisches Vorurteil, sondern wirklich auch unbewusst. Also selbst der Lehrer denkt sich
die meisten Vorurteile, die meisten Vorurteile sind unbewusst. Ja. Also das ist einfach,
Nur das nicht, dass wir da ankommen, dass wir hier alle Lehrer irgendwie als Sexisten irgendwie beschimpft haben oder sowas.
Also Lehrer beschimpfen ist eins meiner liebsten Hobbys, da habe ich jetzt nicht so die Probleme mit.
Naja. Ja, ich kenne so viele Lehrer, also die sind alle böse auf mich. Alle vorbei, im Bekanntenkreis.
Ich habe nichts mehr zu erzählen.
Ich überlege gerade, was ich noch, ich habe auch im Wesentlichen alle meine Geschichten durch, bis auf die mit der dunklen Materie, die hätte ich noch übrig.
Dann erhell uns doch mal mit der
dunklen Materie. Nee, das ist wieder halt eine sehr, es ist hier, es ist eine Geschichte von einem Biologieprofessor aus New York, Michael Rampino, der eine Arbeit in den Monthly Notices, also eine Astronomiezeitschrift, veröffentlicht hat. Nichts gegen Biologen, die Astronomie machen. Also, Astrobiologie ist ein tolles Feld, wo viel passiert. Aber in dem Fall, es geht halt um eine Geschichte, dass dunkle Materie ist im Wesentlichen überall. Ja, also unsere Milchstraße, alle Galaxien.
Ach, war da nicht gerade irgendwas? Es gibt gar keinen. Nee, das war. Es gibt keinen Urknall, war jetzt neulich nochmal so eine Meldung.
Das ist wieder vergessen.
Alles klar, vergesse ich.
Das ist wieder so eine wie too much, also zu viel von X ist schlecht für sie. So.
Ah, okay.
In dem Fall, also es geht um dunkle Materie. Also so wie wir es momentan verstehen, ist im dunkle Materie bildet riesengroße Wolken im Universum und in diesen Wolken sammelt sich die normale Materie an. Das heißt, die Galaxien sind alle eingebettet in große Wolken aus dunkler Materie. Soweit so gut und das ist auch bei unserer Galaxie der Fall. Ja, und die Erde bewegt sich um die Galaxie rundherum. Braucht dafür so 220 Millionen Jahre ungefähr für eine Runde um das Zentrum der Galaxie. Allerdings ist das jetzt nicht so, das darf man sich nicht vorstellen, wie bei Planeten, die um die Sonne rumgehen, weil da ist ein bisschen unsauberer das Ganze. Ja? Also das ist halt irgendwie, das ist nicht ein einziges Objekt in der Mitte, sondern es sind viele Störungen von den Sternen rundherum. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, wie so ein Pferd auf einem klassischen Karussell, das halt irgendwie rundherum geht, aber dabei auch immer auf und ab geht, wenn du das irgendwie vorstellen kannst. Das macht die Erde auch. Das heißt, die Erde geht um das Zentrum der Milchstraße rundherum und dabei immer auf und ab. Und ein so ein Auf und Ab dauert ungefähr 30 Millionen Jahre. Und wenn die Erde genau in der Mitte durchkommt, ja, also die galaktische Scheibe, dann das taucht gerne in diversen Verschwörungstheorien auf. Ja, oh, die Erde wird am 21. Dezember 2012, war das damals, die galaktische Scheibe durchqueren und dann werden schlimmste Dinge passieren. Das Ding ist halt, das ist kein physisches Objekt, die galaktische Scheibe. Es ist einfach so, ja, der gedachte, die ist ein paar tausend Lichtjahre dick, die galaktische Scheibe, ja, also da ist viel Platz. Aber da passiert auch nichts, da ist auch nichts, wo man dagegen stoßen kann oder sonst irgendwas. Und momentan sind wir auch irgendwie weit weg von dieser Ebene. Aber der sagt eben, dieser Rampino, dass jedes Mal, wenn diese Periode, mit der die Erde durch diese Scheibe durchgeht, diese 30 Millionen Jahre, dass die mit einer Periode bei Massenaussterben übereinstimmen. Das ist ja auch schon eine lange Diskussion, die irgendwie schon seit den 70ern irgendwie geführt wird, ob die Massensterben auf der Erde periodisch auftreten oder nicht. Mhm. Da gab es diese These von Nemesis, das was sagt.
Nie gehört, nee.
Nee, nicht. Da hast du meine Bücher nicht gelesen. Nee. Oder mein Blog
nicht. Nee, habe ich nicht. Ich lese das alles nicht. Ich kann nicht lesen. Noch mache ich Podcast.
Nee. Aber zwei Paläontologen waren das, die haben festgestellt, dass die Massensterben auf der Erde, zumindest soweit man sie aus den Fossilen rekonstruieren kann, dass sie tatsächlich irgendwie periodisch aufzutreten scheinen. Was seltsam ist, weil es eigentlich keinen Grund gibt, warum Massensterben periodisch sein sollen. Weil du brauchst jetzt wirklich ein Ereignis, ein externes Ereignis, das global Massensterben verursacht. Also Asteroideneinschläge, die sind halt im Wesentlichen zufällig verteilt. Ja? Also da gibt es keinen Grund, warum die periodisch stattfinden sollen. Bis dann eben, das waren, glaube ich, Richard Muller und Pete Hutty, Amerikaner in den 80er Jahren, auf die Idee gekommen sind, was wäre, wenn die Erde noch einen zweiten Stern hätte. Also wenn quasi dass die Sonne Teil eines Doppelsternsystems wäre, mit einem sehr leuchtschwachen Partner, der weit weg ist und der halt dann alle entsprechend irgendwie 30 Millionen Jahre auf die, ein bisschen näher an die Sonne rankommt, an die Oortsche Wolke, also den ganzen Kometenschwarm da draußen rankommt und dann halt da ein paar Kometen stört gravitativ, die dann ins innere Sonnensystem fliegen und dort kollidieren. Das haben wir irgendwie alles durchgerechnet und ist rein himmelsmechanisch, theoretisch wunderbar möglich, dass das passiert. Der Stern kann durchaus auch noch unentdeckt sein. Nemesis haben sie den genannt, eben diesen zweiten Stern, weil es eben wahnsinnig schwer ist, herauszufinden, wie weit ein Stern weg ist. Ja, also du kannst zwar wahnsinnig leicht fotografieren, so einen Stern, aber
das war's dann auch. Es ist ja schon schwer genug, rauszufinden, wie weit eine Wolke entfernt ist.
Genau.
Weswegen die Chemtrailer ja auch alle so lächerliche Witzfiguren sind.
Genau.
Ja.
Und das ist halt irgendwie, um halt auch die Entfernung festzustellen von so einem Stern, musst du doch wesentlich mehr Aufwand betreiben.
Klar.
Und das ist halt, bis jetzt hat man es eben, mittlerweile sind wir auf dem Level, dass wir den eigentlich entdecken hätten sollen. Ja, also es ist, sagen wir mal, mittlerweile ist diese Nemesis-These, die in der Zeit lang sehr populär war, ist jetzt mittlerweile schon kurz vorm Sterben. Und wenn dann jetzt Gaia ist ja gerade diese Raumsonde der ESA, die gerade unterwegs ist, um halt die wird eine Milliarde Sterne der Milchstraße exakt vermessen, exakter als jemals zuvor. Mhm. Und Gaia muss Nemesis finden. Ja, also wenn Nemesis existiert, dann muss Gaia muss Gaia Nemesis finden. Und wenn Gaia Nemesis nicht findet, dann existiert Nemesis nicht. Also Gaia ist daher das definitive Experiment, was das angeht. Aber das war irgendwie eines, und das ist eine Geschichte, These, wo es halt darum ging, periodisches Massensterben zu diskutieren. Mittlerweile sind auch die Wissenschaftler dabei zu diskutieren, ob diese Interpretation der fossilen Daten wirklich erlaubt, so von Perioden zu sprechen. Aber in dem Fall hat dieser Michael Rampino anscheinend weiter nach Lösungen gesucht, wie man das Massensterben verursachen kann, periodisch. Und der meint eben, dass jedes Mal, wenn die Erde eben durch diese galaktische Scheibe durchgeht, dass dann, weil dort auch mehr dunkle Materie vorhanden ist als anderswo, dass diese dunkle Materie dann eben, anstatt, das ist eben nicht der Stern, die Nemesis, die Kometen stört in der Oortschen Wolke, sondern eben die dunkle Materie und die dann irgendwie reinfliegen. Und er sagt noch dazu, dass jedes Mal sich dann ein bisschen dunkle Materie im Kern der Erde ansammelt und wodurch die Erde im Laufe der Zeit, also die löscht, denken Sie, die dunkle Materie-Teilchen, die, wenn die aufeinandertreffen, löschen die sich aus erzeugen dabei Energie. Das heißt, die Erde wird dann im Laufe der Zeit immer heißer und dann gibt es halt immer auch regelmäßig alle 30 Millionen Jahre irgendwie große Vulkanausbrüche, was auch wieder für Massensterben suchen kann. Und das ist halt seine These, dass halt irgendwie da die dunkle Materie Kometen stört und Vulkanausbrüche verursacht. Und ich habe die Arbeit dazu, die wissenschaftliche Arbeit, noch nicht gelesen. Aber
das klingt irgendwie an den Haaren herbeigezogen, mit Verlaub.
Auch die Geschichte von Nemesis klang anfänglich an den Haaren herbeigezogen. Ja. Man muss halt wirklich entsprechende Vorhersagen machen. Ja, also die Nemesis-Leute haben gesagt, okay, wenn das so funktioniert, unser Modell, dann muss da ein Stern sein mit den Eigenschaften und mit der Helligkeit und dem Abstand, und den muss man spätestens mit dem und dem Instrument finden. Mhm. Also das ist eine konkrete Vorhersage, die halt dann falsifiziert oder verifiziert werden kann, was momentan passiert, ja. Also momentan sieht es so aus, als würden wir Nemesis falsifizieren, aber vielleicht findet keiner noch was. In dem Fall kann ich mal, das ist halt wirklich, es ist jetzt rein physikalisch nicht unmöglich, was der erzählt, ja. Also es kann natürlich schon sein, dass das dunkle Materie hat eine gravitative Wirkung. Dunkle Materie, drum haben sich ja die Galaxien in den Zentren der großen dunkle Materiewolken gebildet, weil die dunkle Materie die ganze normale Materie angezogen hat. Mhm. Ja, das heißt, dass diese Gravitationswirkung der dunklen Materie, die ist dafür verantwortlich, dass es überhaupt irgendwas gibt im Universum, also Galaxien, Sterne, Planeten.
Also es ist nicht so unplausibel, wie es sich für mich anhört gerade.
Ja, also es ist jetzt rein theoretisch kann es durchaus sein, dass eben, wenn die Erde da durchgeht, durch diesen 30 Millionen Rhythmus da immer auf und ab durch die Scheibe und da wirklich mehr dunkle Materie ist, dass dann gravitative Störungen größer werden, wie die Geschichte mit der Ansammlung von dunkler Materie im Inneren der Erde ist. Ja, es gibt Arbeiten, die ich kenne, wo darüber diskutiert wird, wie viel dunkle Materie sich im Inneren von Sternen ansammelt und was für Auswirkungen das hat. Es ist nicht so extrem weit hergeholt. Das Ding ist halt, dass ich nicht sehe, wie man das überprüfen kann. Ja, also das ist halt, insofern ist die ganze Theorie, ist halt natürlich eine Theorie, die halt überall. Also,
ja, Multiversum-Theorie klingt super, aber führt zu nichts.
Also weil wir wissen, die hat natürlich irgendwie dunkle Materie erzeugt Massensterben, ist natürlich irgendwie eine Einladung für sämtliche Schlagzeilenmacher und war dann dementsprechend auch weit überall verbreitet. Aber solange man nicht irgendwie überprüfen kann, wie das wirklich funktioniert, ist es halt ja eher wieder zu viel Joggen bringt dich um. Ja, also wir sind eine spektakuläre Sache, die halt, oder weil wir halt schon mit so wie Mars One, alles irgendwie spektakulär, aber irgendwie, man weiß nicht, was wirklich dahinter steckt. Also
if it bleeds, it leads.
Genau.
Ja. Florian, ich danke dir.
Ich danke dir.
Und euch danken für die Aufmerksamkeit.